Bernhard Hiergeist ist Journalist. Sein Thema ist Comedy, also er macht Comedy-Journalismus und veröffentlicht einen sehr interessanten Newsletter namens Setup Punchline. Und in dem geht's um Comedy. Hallo Bernhard.
Hallo Holger.
Comedy-Journalismus, wie bist du da hingeraten?
Okay, wir gehen gleich ganz tief hinein und ganz weit in die Vergangenheit. Ich glaube, ich hatte einfach vor einigen Jahren ein Gefühl im Bauch, das wahrscheinlich viele teilen, nämlich, dass man sich einfach das, was man so sieht in Deutschland, sei es jetzt die Heute-Show, sei es Dieter Nuhr im Ersten, sei es irgendwie Jan Böhmermann, dass man all diese Sendungen sieht und immer so ein leicht schales Gefühl dabei gehabt hat. Dass man einfach, du guckst dir es an, findest es schon teilweise nicht schlecht, aber irgendwie ist es das nicht, irgendwie lässt es einen immer so halb ermüdet zurück und dann liest man am nächsten Tag in den Medien, ach Gott, da wird sich wieder gestritten und dann ist wieder einer womöglich zu weit gegangen mit der Satire und komm, was gibt's denn noch? Und dann siehst du irgendwelche Comedy XXL-Nächte aus der Arena in Köln und solche Sachen. Also irgendwie, man fühlt sich so niedergeschlagen die ganze Zeit und ich dachte mir immer, woran liegt das denn? Darüber müsste ich doch mal was schreiben. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und mich halt auf die Suche begeben. Und ja, es ist ein Fass ohne Boden, wenn du anfängst zu recherchieren. Warum? Also es ist ja auch irgendwie so ein geflügeltes Wort. Deutsche hätten keinen Humor und so weiter.
Ja, gute deutsche Comedy existiert nicht. Das ist was, womit ich, also das ist so meine Prämisse. Und falls dann doch mal was Gutes bei mir vorbeikommt, denke ich mir, ach Mensch, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, genau. Aber man tut der ganzen Industrie und dieser Branche auch Unrecht, wenn man sagt, alles ist einfach scheiße. Und es ist auch sowieso fragwürdig zu behaupten, nur etwas wäre ja nur schlecht qua seiner Sprache, die es benutzt. Ja. Also natürlich ist das irgendwie Quatsch. Natürlich gibt es ja auch in Deutschland tolle Sachen. Aber es ist ja schon irgendwie ja so halber gefühlter, wahrer Fakt, würde ich mal sagen, dass man eben den Fernseher oder in den Mediatheken was angeguckt hat und dann eben nicht so gut unterhalten ist und irgendwie sich denkt, oh, ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch damit nicht. Und dann habe ich halt erstmal angefangen zu recherchieren und dachte mir dann, da mache ich doch irgendwie einen langen Artikel draus und irgendwie so eine ganz lange Geschichte auf der Suche nach dem deutschen Humor. Gab es ja bestimmt auch noch nie im deutschen Journalismus und so.
Stimmt.
Genau. Und so bin ich dann eben, habe ich die verschiedensten Orte besucht und gesehen und bin unter anderem in München, saß ich damals. Das war so, jahresmäßig, worüber sprechen wir, 2018, 19, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Und habe festgestellt, durch einen kleinen Artikel irgendwie aus dem Lokalteil der Süddeutschen Zeitung, da haben irgendwie zwei Studenten, zwei junge Menschen, haben so eine offene Bühne gegründet für Stand-Up-Comedy. Und dann dachte ich mir, okay, das wirkt so abwegig, das ist sowas Kleines. Oh, da gehe ich doch mal hin, das gucke ich mir an. Und dann hat sich auch noch rausgestellt, dass ich einen von denen halt über Dreiecken kannte, weil der eben aus meiner, so wie es halt in Bayern läuft, man kennt dann jemanden über Dreiecken doch wieder, haben wir uns getroffen und unterhalten. Und so bin ich in diese Szene der offenen Bühnen der Stand-Up-Comedy in Deutschland reingekommen und habe überhaupt erstmal festgestellt, ach Moment, das ist ja eine Szene. Da gibt es ja Menschen, die was tun, unter dem Radar schweben die so dahin. Und das sind auch ganz viele Leute, denen es geht wie mir. Und ich habe gesagt, warum nervt mich denn irgendwie Oliver Welke so? Ich habe überhaupt nichts gegen den persönlich. Oder Jan Böhmermann. Aber warum gucke ich mir denn diese Sendung an und bin immer, ja, bleib immer mit diesem schalen Gefühl zurück? Und dann haben mir diese Leute, die ich dann kennengelernt habe, eben gesagt, ja, ist ja ganz klar, die betreiben halt irgendwie so ein fades, das Handwerk ist halt bei denen nicht gut, denn deren Joke-Prämissen sind halt immer längst geteilt und haben nichts Überraschendes. Und aus einer schlechten Prämisse folgt dann immer eine schlechte Punchline. Und ich habe erstmal gesagt, Moment mal, was eine, okay, Punchline kriege ich noch irgendwie hin, Joke-Prämisse, worum geht's denn, worüber reden wir denn hier eigentlich? Und nach habe ich festgestellt, es gibt eben eine ganze Menge an Menschen in Deutschland, die Comedy ernsthaft betreiben in Deutschland, die sich
ich verstehe dich richtig, als Handwerk, das ist also nichts, wofür man talentiert sein muss und was gibt ja so die Leute, ne? Man sagt ja immer so, der ist besonders witzig, der ist besonders unwitzig, man kann das lernen.
Naja, es wäre ja auch irgendwie ein bisschen vermessen zu sagen, man kann im Leben alles lernen, außer Comedy, das kannst du nicht lernen. Also warum sollte Comedy oder Witze zu erzählen so grundlegend anders sein von allem anderen, das man im Leben machen kann? Talent, also das ist meine Auffassung, Talent schadet natürlich nie. Irgendwie heißt ja auch immer bei den Fußballern oder so, der ist nicht talentiert gewesen, aber war immer so ein fleißiger Arbeiter. Man hat das trotzdem in die Bundesliga geschafft und hat auch Champions League gespielt. Also dafür reicht es dann. Also du kannst mit wenig Talent, aber sehr viel Fleiß ja auch immer noch sehr viel gut machen. Und Humor ist eine Sache, wo ich mir denke, es kommt halt immer darauf an, mit was man sich umgibt. Was konsumiere ich selber? Bin ich unter, habe ich einen lustigen Freundeskreis? Werden da Scherze gemacht? Was mache ich denn? Gucke ich eben nur die Heute-Show oder klicke ich mich durch YouTube und suche mir irgendwie Schnipsel aus der Tonight-Show aus den USA und all das zusammen? Was kenne ich? Was stört mich? Was möchte ich vielleicht anders machen? Wo denke ich mir, das könnte ich doch eigentlich auch auf der Geburtstagsfeier von meiner Tante lachen immer alle, wenn ich was erzähle. Stelle ich mich doch mal auf eine Bühne vor fremde Menschen. Also selbstverständlich ist das eine Sache, die man ausprobieren kann, die man üben kann, die man trainieren kann. Und das Talent, also 99% würde ich mal sagen von einem Stand-up-Auftritt auf der Bühne, sind irgendwie Dinge, die du analysieren kannst, Dinge, die du lernen kannst, Dinge, die du trainieren kannst, Dinge, die du schreiben kannst, über die du sprechen kannst. Und das letzte Prozent ist halt dann noch das, was das Ganze potenziell magisch macht, was die wenigsten haben, aber was für einen super soliden oder auch super lustigen Auftritt ja gar nicht unbedingt nötig ist.
Längst geteilte Joke-Prämissen, da bin ich dir ins Wort gefallen. Was ist das?
Da geht's quasi schon los. Daher rührt auch der Name von meinem Newsletter, Setup Punchline. Das ist die Struktur, die grundlegendste Struktur eines Witzes. Im Grunde lieferst du zuerst die Prämisse, einen Gedanken, der deinem Ganzen zugrunde liegt. Und dann kommt die Punchline, die Pointe, wenn man so will, die jetzt diese Prämisse auf den Kopf stellt, die irgendwie plötzlich, es scheint, dass es in eine Richtung geht und dann führt uns aber die Punchline in eine ganz andere Richtung. Und dann wird es irgendwie subvertiert. Ein Witz wendet ja immer was, er überrascht mich mit irgendwas, er subvertiert irgendwas, er führt was in eine andere Richtung, was wir vorher nicht gedacht haben. Das heißt, ich muss aber auch erstmal eine Richtung etablieren, in die dann alle glauben, es geht. Also ich sage alle, guck mal, wir gehen links ran und dann gehe ich plötzlich rechts rum. Das ist im Grunde ja die Struktur eines Witzes. Und wo ich zuerst sage, Leute, kommt mal mit, ich gehe jetzt da lang, das wäre quasi das Setup. Und dazu gehört eine Prämisse, das wäre nochmal so ein Unterteil des Setups. Ich etabliere einen Gedanken, hey Leute, darum geht's jetzt. Und dann kommt aber eine neue, unerwartete Richtung. Das wäre eben das wäre dann die Punchline. Und das ist quasi, ja, die kleinste zugrunde liegende Struktur, auf der alles aufbaut. Und wenn du dir mal das Logo von meinem Newsletter angeguckt hast, da steht ja einfach Setup Punchline auf einer stilisierten Hand, weil ich nämlich eben in dieser Stand-Up-Szene recherchiert habe. Und eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, dass Leute auf Bühnen gehen und sich ihre Witze oder ihre Setliste auf die Hand schreiben.
Ach.
Weil eben, also so.
Die Fuschen?
Naja, weil du sagst, meine Güte, warum? Es stört ja auch keinen. Das ist ja eine Szene, wo das einfach keinen stört. Und es ist ja der experimentelle Charakter ist ja gerade wichtig. Und das ist ja vielleicht nicht Material, das perfekt ist, sondern das testen die ja gerade aus. Und die haben es vielleicht selber noch nicht. Warum sollen die erst schon mal 20 Stunden lang ihre Setlist auswendig lernen, wenn sie einen Witz vielleicht gleich am nächsten Tag wieder wegwerfen, weil er nicht funktioniert hat? Also ist das natürlich, alles hat provisorischen Charakter und dann sagt er halt irgendwie 5 Minuten, bevor er auf die Bühne geht, na, wie mache ich es heute, da habe ich einen Joke irgendwie über das, da mache ich einen aktuellen Aufhänger über Friedrich Merz und dann gehe ich über zu meinem erprobten Bit, heißt dann quasi eine thematische Einheit von mehreren Witzen, da sage ich was über Flugzeugessen, dann über die Sicherheitskontrolle, dann kommen noch irgendwie mein 5-Minuten-Segment über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, jetzt blödes Beispiel. Und dann habe ich so ein neues Ding über, ja, warum auch immer, warum Frösche so lustige Tiere sind, was auch immer, was halt Comedians so einfällt. Und das hat so provisorischen Charakter und das ändert sich von Abend zu Abend. Und dann schreibt man sich das halt notdürftig, hat keinen Zettel zur Hand, schreibt man sich es halt einfach auf die Handinnenfläche, mal auf den Handrücken oder auf den Unterarm. Und das habe ich eben gesehen, als ich da zum ersten Mal auf diese Auftritte kam und dachte mir so, warum tun die das? Und habe halt gefragt und daraus ist dann eben mein Logo auch entstanden, weil quasi stilisiert auf der Hand die Struktur eines Witzes steht. Setup, Punchline schreibe ich mir auf die Hand, dass ich nie vergesse, worum es hier eigentlich geht, wenn ich ein einigermaßen ansprechendes Arbeitsethos habe. Ich will nicht einfach irgendwie was nachplappern. Ich will nicht von Rainer Kallmund oder über Rainer Kallmund Witze machen oder über Veganer Witze machen, sondern ich will einen ureigenen, originellen Gedanken bringen und dir den nahe bringen und dich darüber zum Lachen bringen. Und das tue ich, weil ich eine gewisse Mechanik anwende, weil ich handwerklich was tue Und ja, genau, damit man das nie vergisst, worum es geht, schreibt man sich das auf die Hand. Setup Punchline, das ist das Logo eben vom Newsletter auch.
Aber was genau schreibe ich mir auf die Hand? Also Flughafen oder Flugzeugessen und die Punchline, also was weiß ich, ich schreibe mir dann innen auf den Zeigefinger Flugzeugessen und auf meinen Mittelfinger schreibe ich mir die Auflösung?
Naja, genau, es hängt jetzt natürlich davon an, hängt jetzt natürlich davon ab, wie gut dein Gedächtnis ist. Es gibt ja irgendwie von den Beatles hat man immer erzählt, die haben nie irgendwas niedergeschrieben, angeblich, weil die sich alle Ideen immer merken konnten. Mhm. Das hängt halt davon ab, wer du bist. Aber ich schätze mal, die meisten Comedians, da reicht es dann, wenn du dir halt grob ein Stichwort, also Flugzeugessen ist so ein typisches Comedy-Thema, was ja bis zum geht nicht mehr schon durchgenudelt worden ist in den vergangenen Jahrzehnten.
Ich frage mich auch tatsächlich die ganze Zeit, also mit halbem Gehirn, also mit das eine halbe Gehirn hört dir zu, mit dem anderen halben Gehirn frage ich mich, wie man eine Punchline über Flugzeugessen machen könnte. Und mir fällt wirklich nichts ein.
Naja, genau, das ist ja das Problem. Darüber denken eben diese Comedians nach. Flugzeugessen ist ja nichts. Das ist ein Thema. Mach mal, also es ist unmöglich, wenn ich dir jetzt sage, Holger, jetzt spuck mir drei lustige Äußerungen über Flugzeugessen aus. Dann geht's ja schon los, dass du gar nicht weißt, so, ja, ach, was denn jetzt? Das ist viel zu unspezifisch. Hm. Und das ist ja mit auch ein Problem der deutschen Comedy, die man so kennt, was eben so Mario Barth zum Beispiel oft so dröge macht. Der Mann kann schon was, der hat ganz andere Qualitäten und so. Und das kann man einfach mal so ein Stadion voll zu machen mit deinen Fans. Das könnte ich nicht. Ja. Musst du erstmal hinkriegen. Aber, oder noch so eine Figur aus England, kennt man den zum Beispiel. Michael McIntyre ist so ein bisschen so der britische Mario Barth, der Arenen füllt mit seinen unspezifischen Beobachtungen und die Leute lachen dann, ja, habe ich irgendwie auch schon mal gehört. Aber er äußert keinen Gedanken, etabliert bei dir nicht eine Erwartung, die dann enttäuscht wird. Also Flugzeugessen.
Das ist ja eigentlich der Witz, ne? Ich baue eine Erwartung auf und löse die dann nicht ein, sondern am besten das Gegenteil davon. Das ist ja der Witz. Also darum funktioniert mein Lieblingswitz.
Also du bräuchtest auf jeden Fall eine viel, viel, viel spezifischeren Gedanken über Flugzeugessen, den du erstmal zugrunde legen musst. Wenn ich sage, Holger, mach mal einen Witz über Flugzeugessen, dann ist das wie, als würdest du sagen, ja, mach mal Kunst jetzt. Auf der Stelle. Ich zähle 1, 2, 3, jetzt mach Kunst. Und dann sagst du, Moment, was soll ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Nee, aber du musst ja erstmal sagen, ich finde, Flugzeugessen ist geil. Oder ich finde, Flugzeugessen ist die beste Erfindung seit der Erfindung der Waschmaschine. Mhm. Irgendwie ein Quatsch, habe ich jetzt gesagt. Aber das sind schon zwei Dinge, die sind viel spezifischer und spezifischere Sachen, über die kann ich besser bearbeiten als halt so eine allgemeine. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ja, was genau ist jetzt unterschiedlich an Männern und Frauen? Mario Barth hat schon gesagt, Frauen können nicht einparken, Frauen mögen gerne Handtaschen. Da sind wir schon mal ein Step weiter als die grundlegendste, als auf der grundlegendsten Ebene. Das ist immer noch nicht sonderlich spezifisch, aber immerhin schon mal ein Step weiter. Also,
aber das mit den Handtaschen, das würde man doch idealerweise brechen, indem man irgendwann über den Inhalt seiner eigenen Handtasche stolpert. Was Mario Barth ja zum Beispiel nicht macht. Der steht ja wirklich da vorne und sagt, wir können nicht einparken. Haha. Und alle lachen.
Ja, genau.
Warum funktioniert das eigentlich?
Darüber rätsel ich natürlich auch. Warum ist Kultur, die nicht so einen hohen Anspruch hat, warum setzt die sich durch? Das ist halt immer die Frage. Warum lesen die Leute irgendwie Dan Brown und Sebastian Fitzek und warum lesen so wenig Leute Thomas Mann und so weiter? Das sind so Fragen, so alt wie die Zeit, muss man fast sagen. Aber ich meine, es gibt ein gewisses Bedürfnis danach und viele Leute und gehen halt natürlich auch, gucken sich Filme an, lesen Bücher vielleicht eben nicht, weil sie eben gerade aus dem literaturwissenschaftlichen Seminar kommen und sagen, jetzt möchte ich aber mal einen Motivvergleich anstellen zwischen dem, was Goethe hier tut und so weiter und so fort. Sondern natürlich will man sich in erster Linie auch unterhalten lassen und da ist ja auch gar nichts Verwerfliches dran. Der Unterschied ist halt nur, wenn ich sehe, was Mario Barth sieht und ich sehe vielleicht, was irgendwie ein ganz begabter, fleißiger Comedian macht, ich werde trotzdem bei beiden vielleicht unterhalten, aber wenn ich nur Mario Barth kenne, dann weiß ich vielleicht gar nicht, dass es da draußen noch was anderes gibt, was mir noch mehr geben könnte vielleicht. Aber das ist halt auch so ein Ding, die Leute kommen abends heim, wollen sich irgendwie unterhalten lassen, wollen irgendwie runterkommen von der Arbeit, wollen dann noch was erleben. Also natürlich geht man da jetzt, wendet man da jetzt nicht mehr noch die allermeiste Energie drauf auf, dass ich mir jetzt hocke ich mich noch hin und klicke mich 2 Stunden durch YouTube, dass ich mal irgendwie einen besonderen Comedian finde, glaube ich, ticken ja die meisten Leute nicht.
Das heißt, wir reden gerade auch über eine Art Medienversagen, weil wenn ich natürlich nur Mario Barth und die Heute-Show angeboten bekomme, dann kann ich ja überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, dass es noch irgendetwas anderes gibt, irgendetwas, was wirklich, ich sag mal, handwerklich witziger ist.
Ja, ich meine, wir leben halt auch im Kapitalismus und die Sender, weiß nicht, ob du es wusstest, und die Sender verlegen sich natürlich auf das, was funktioniert. Und daraus kann man ihnen natürlich irgendwie keinen Vorwurf machen. Und wenn
ja, aber entschuldige, es ist so jemand, ich weiß jetzt aus Deutschland tatsächlich kein gutes Beispiel, aber so jemand wie Louis C.K., bei aller Kritik, Louis C.K., mittlerweile finde ich den nicht mehr so witzig wie früher. Ich finde, der hat sich auch ein bisschen ausgenudelt. Aber vor 10 Jahren war der Typ unfassbar witzig. Das kannst du doch 1:1 ins Deutsche übersetzen.
Ach, und
aber
du meinst,
es scheint nicht zu passieren.
Du meinst, weil Louis C.K. ist ein Beispiel von jemandem, der handwerklich sehr, sehr ansprechend arbeitet und gearbeitet hat und trotzdem den Massenappeal hat.
Ja, das muss es doch in Deutschland auch geben.
Das gibt es auch stellenweise. Ich finde zum Beispiel, dass der Felix Lobrecht so jemand ist, der das in Deutschland verbindet. Mit seinem letzten Special, das jetzt vor, ich glaube, 1,5 bis 2 Jahren, wo es ja auch den kleinen Aufreger gab und so, weil er schmutzige Wörter benutzt hat und in der öffentlich-rechtlichen Mediathek zu sehen ist. Da nicht mehr ganz so sehr, aber der ist auch ein sehr fleißiger, ein Comedian der sich Gedanken macht, der halt nicht wie in den 90ern, wo man sich irgendwie einen lustigen Hut aufgesetzt hat und vielleicht noch eine Perücke und dann irgendwie dieselbe Nummer, die halt einfach immer funktioniert hat, spiele ich halt dann 10 Jahre, 15 Jahre, weil es halt immer funktioniert hat, passt schon, ich finde ja noch mein Publikum. Aber so diese Herangehensweise hätten jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Comedians von modernem Zuschnitt, die halt das Ganze als Handwerk betrachten, die das als Philosophie betrachten, die irgendwie, ich meine, wenn man dann mal auf so eine Show geht, in Berlin hast du ja auch irgendwie 1000 Möglichkeiten, in deutschen Großstädten mittlerweile sowieso super viel, auch in kleineren Städten. Man kann mittlerweile ja im ganzen Land gibt es kleine Stand-Up-Szenen und die bilden so einen kleinen Garten, so stelle ich mir das immer vor, aus dem halt viele neue Sachen wachsen. Und wenn dann die Show vorbei ist, dann ist hinterher der sogenannte Hang und alle hängen einfach ab und versumpfen da. Und da musst du natürlich als Comedian aufpassen, dass du das nicht jeden Abend machst. Und dann wird geplaudert und geredet über Comedy und dann geht's halt, du fühlst dich fast ein bisschen so wie unter Jazzern. Ich habe früher mal hin und wieder Jazzmusik auch gemacht und habe mich da ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil ich halt nicht so viel Zeit hatte, mich mit der ganzen Materie zu befassen und nicht so viel kannte. Und Jazzer sind ja berüchtigt dafür, dass sie alles kennen. Und wenn du sagst, na, hast du das schon mal gehört von Herbie Hancock, dann sagt dir ein Jazzer zurück, ja, nee, aber kennst du die eine Aufnahme von dem Konzert im Juli 1979, als er das aber nicht mit seiner Kita gespielt hat, sondern das auf dem Kontrabass, das Thema?
Das kann mir passieren, wenn ich Felix Lobrecht nach einer Show bei einem Bier anquatsche.
Das ist so krass vielleicht nicht.
Okay.
Aber das sind eher Comedians untereinander, die natürlich, es geht in so eine Richtung. Und wenn es nur in so eine Richtung geht, ist das natürlich auch nicht gut, weil es hält ja eigentlich viele Leute draußen. Wenn du jetzt irgendwie da zum ersten Mal hingehst, da bist du ja eher abgeschreckt von sowas. Das ist wie wenn man halt zum Jazz-Jam geht und dann auf die Jazz-Polizei trifft, die Leute, die halt da ganz streng immer dabei sind und sagen, also hier, so kannst du aber nicht deinen Bebop spielen und so. Die Leute gibt es natürlich irgendwie immer. Aber wenn du mit Comedians abhängst, wenn du dich halt da mal reinbegibst, dann merkst du plötzlich, worüber die reden. Und dann reden die eben, was ist gut, was ist nicht gut, hast du das gesehen, hast du das nicht gesehen. Dann geht es natürlich viel um amerikanische Sachen und hey, wie wäre es, wenn du bei deinem Joke, den du da über Flugzeugessen machst zum Beispiel, da ist mir aufgefallen, da machst du das und das, probier doch mal das anders.
Das heißt, im Grunde reden die untereinander über ihre Werkzeuge, als würden Tischler über ihre Werkzeuge reden. Welcher Hammer ist vielleicht besser?
Geben sich gegenseitig Anmerkungen, es ist ein konstantes so Workshoppen halt so. Man spielt sich die Bälle zu, man spricht miteinander. Es ist halt einfach ein ganz anderes Reden über Comedy einfach und über Stand-Up-Comedy, wo du es in Deutschland, dich wird sich meistens drauf verlegt, ja, ist es witzig oder ist es nicht witzig? Entweder you got it or you don't. Also hat's jemand drauf, ist jemand halt lustig oder nicht? Mehr brauchen wir darüber nicht sagen. Es fehlt einfach in Deutschland bislang immer noch so überhaupt ich meine da gar nicht so eine Terminologie oder Fachbegriffe, dass man jetzt irgendwie wie Filmwissenschaftler untereinander über dann einen Film sprechen könnte, sondern es fehlen überhaupt so geteilte Ansichten, geteilte Kategorien, dass man Comedy und einen Witz als etwas Gemachtes, als etwas künstlerisch Wertvolles betrachtet, wo es sich drüber lohnt zu sprechen. Also wie kommt es denn, dass ein Schriftsteller mit seinem Lektor oder seiner Lektorin einfach 1000 Mails austauscht und sagt, das passen wir noch an, hier schärfen wir noch nach, hier ist die Figurenzeichnung noch nicht so gut, lass das doch mal noch anders, das zieht mich noch gar nicht rein, dass das vollkommen logisch ist, dass die das machen. Aber in Comedy ist alles jenseits von Gut und Böse. Entweder es passt halt und alle lachen, dann ist alles gut, oder es stimmt halt nicht. Also da haben wir einfach noch überhaupt weder auch, also Comedians auch noch nicht so sehr. Das, was ich dir jetzt geschildert habe aus der Berliner Szene zum Beispiel, ist ja schon auch wieder ein sehr spezifisches Beispiel aus einem sehr spezifischen Paradigma über Stand-up-Comedy. Man kann das ja auch anders betreiben. Aber dieses Sprechen, das ist auch ein bisschen so mein Anliegen, was ich mit dem Newsletter betreibe. Ich habe ja da unter anderem auch eine kleine Webseite, wo ich eben auch unter anderem ein Lexikon habe, wo ich Begriffe über Stand-up-Comedy irgendwie einführe. Und das ist so ein bisschen gestartet als kleiner Spaß, weil dann, oder, ja, ich mache mal irgendwie die 5 wichtigsten Begriffe und es hat sich immer mehr ausgewachsen. Und immer wenn ich irgendwo mitkriege, zum Beispiel, ich höre einen Podcast, in dem 2 Comedians über irgendwas reden und einer beschreibt etwas, was ihm auf der Bühne passiert ist und der andere sagt, ja, das war ich auch schon mal, das ist genau dieses Gefühl. Wie letztens habe ich das zum Beispiel in einem Podcast gehört, da haben hat einer gesagt, kennst du dieses Gefühl, wenn ein Witz nicht zündet auf der Bühne, aber du bist so in deine Prämisse verliebt, dass du einfach nicht von ihm lassen kannst. Du bist in die Prämisse so verliebt, dass dir die Punchline egal ist und insgesamt zündet der nicht auf der Bühne. Aber du bist so verliebt, dass du einfach nicht davon loslassen kannst. Und der andere Comedian hat gesagt, ja, natürlich, kenne ich total dieses Gefühl. Und ich saß am anderen Ende der Podcast-Pipeline und dachte mir, es ist ja ganz anscheinend, is it a thing? Denke ich mir einen Namen aus und trage es ins Lexikon ein.
Wie hast du es genannt?
Es ist noch nicht veröffentlicht, aber es ist vielleicht ein bisschen zu abgehoben auch. Ich bin zu, das Galatea-Syndrom habe ich es vorerst genannt.
Wer oder was ist Galatea?
Galatea ist die Skulptur, die in der griechischen Mythologie Pygmalion baut, also aus Stein schlägt und in die er sich verliebt, bevor sie noch überhaupt am Leben ist. Und dann endet das alles ganz tragisch.
Also, tatsächlich ein bisschen abgehoben.
Vielleicht ist es ein bisschen abgehoben, aber mir macht es halt dann auch immer Spaß, mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Und ich tue jetzt so, als wäre es ein hochformelles Ding, als wäre das jetzt ein Fachbegriff, den ich in ein Wörterbuch schreiben müsste.
Ja, solange du das einzige Lexikon der Stand-Up-Comedy führst, ist das dann halt auch so.
Ich muss mir noch ein bisschen über den Namen nachdenken. Aber genau, was dahinter steht, ist ja natürlich aber ein Grund seriös, sage ich mal, nämlich, dass gezeigt wird, hey Leute, man kann das analysieren, man kann darüber sprechen, man kann das aufdröseln und sich überlegen, und nicht nur immer diese Skandale, ist er jetzt inhaltlich drüber gegangen? Durfte er das sagen oder durfte er das nicht sagen? Das ist so die einzige Kategorie, der einzige Maßstab, der in Deutschland gerne angelegt wird.
In der Berichterstattung überkommen.
Ja, genau. Ja. Dann wird ja immer dieses Karussell aufgeführt, derselben 7 gleichen Feuilletonartikel nach jedem Comedy-Aufreger. Nee, das ist eine Kunstform, die es wert ist, ernst genommen zu werden. Wir sollten Comedy einfach ernst nehmen, so merkwürdig das klingt. Weil wenn ich sage, lass doch mal die Comedy in Ruhe, funny is funny, hört man dann zum Beispiel auch oft, dann ist doch am Ende, was ist das anderes als eigentlich eine Geringschätzung? Eigentlich ist es mir gar nicht so wichtig. Lass mal die Comedians sein. Ja, die machen irgendwas, die lachen ein bisschen. Funny ist halt funny. Eigentlich ist das ja eine ziemliche Geringschätzung, die ich gegenüber diesem Metier zum Ausdruck bringen kann. Nein, aber ganz das andere wäre, man muss das ernst nehmen. Man kann darüber sprechen. Man kann das rezensieren. Man kann auch Gedanken, Überlegungen anstellen. Warum ist denn der Joke nicht gezündet? Warum hat das denn nicht funktioniert? Und das kann
man. Kannst du das? Kannst du wirklich, du kannst dir eine Show angucken, eine Stunde lang, und kannst das analysieren, als hättest du ein Fußballspiel dir angeguckt, was man ja auch analysieren kann, wo man auch sagen, ach okay, der und der Zug war eigentlich geplant und genau an der Stelle ist er gescheitert aus den und den Gründen?
In den Kopf von dem Künstler kannst du natürlich nicht reinschauen und du weißt natürlich nicht, was die sich dabei gedacht haben oder ob sie vielleicht nicht. Gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ob sie nicht vielleicht eben sich das Scheitern sogar an dem konkreten Punkt irgendwie konkret vorgenommen haben, um irgendwie das Publikum in die Irre zu führen. Es gibt ja alles. Aber ich würde mal sagen, in 99,9% der Fällen sieht man es schon bei einer Aufnahme oder wenn du auch bei einer Show bist. Du merkst ja bei dir im Bauch einfach, ist das gerade ein ganz ungutes Gefühl im Raum? Beispiel, du gehst zu deiner ersten offenen Bühne, zu einer der 1000 offenen Bühnen, die es in Berlin gibt. Gehst auf eine Show, dort hat jemand seinen allerersten Auftritt und macht dabei Witze über sein erstes Mal Sex. Ganz beliebtes Thema bei Anfängern und ganz schlimm, cringe-worthy meistens schlimm. Und die Leute sitzen drin und denken sich so, oh, holy shit, fühlt sich das unangenehm an. Ich bin bei sowas immer ganz schlecht. Mir bricht der kalte Schweiß aus und du möchtest einfach schreien und aus dem Raum laufen. Und so ging es mir auch ganz am Anfang, als ich bei diesen offenen Bühnen war. Und genau, und man merkt einfach, geht da irgendwie gerade was schief? Müsste der diesen Witz ein bisschen reparieren? Könnte man da was machen? Oder ist da halt einfach ein absoluter Anfänger am Werk und der es noch nicht weiß, wie es geht? Und also das merkt man, wenn man im Raum ist, würde ich mal ganz stark behaupten. Und meine schönste Erfahrung, eben überhaupt in dieser Szene unterwegs zu sein, war dann, dass ich mich so furchtbar schlecht gefühlt habe und dachte mir so, ich muss hier raus, warum tut man sich das freiwillig an, dass man sich so schlechte Witze, dass ich mich einfach so, oh, also schlimmster als die schlimme Cringe-Mockumentary oder als die schlimmste The Office-Folge und so. Und dann kam ein Moderator auf die Bühne, der alles zusammengehalten hat, der dem Publikum instant in einer Minute dieses schlimme Gefühl abgenommen hat. Und er hat das auf eine Weise getan, das weiß ich auch noch, das war Hans Thalhammer eben auch ein sehr umtriebiger Comedian, der in ganz Deutschland unterwegs ist und Shows und Szenen aufbaut. Und ich weiß noch, wie es dem gelungen ist, dem ganzen Publikum, das ja jetzt geht erstmal, du musst dir das Open Mic ja so vorstellen, jeder hat so seine 6-7 Minuten Auftritt und du siehst 5-6 Comedians am Abend.
Und 6 Minuten sind lang. Das kann, also wenn.
Können ganz schön lange werden.
Ja.
Und dann hast du eben diesen Anfänger, der gerade zum ersten Mal sich auf die Bühne getraut hat, hat die schlimmsten Witze, die wir alle schon 1000 Mal gehört haben, gemacht. Und trotzdem war es nochmal peinlich, man in einer Weise, die man sich gar nicht ausmalen hätte können. Es hat gar nichts funktioniert. Und dann kommt ein Moderator, der sich aber nicht über ihn lustig macht, sondern eben sagt, hey Leute, das war ja gerade mal absolut gar nichts, oder? Also der hat das nicht überspielt. Wir haben alle gesehen, wir haben alle gerade diesen Betriebsunfall gesehen auf der Bühne. Und dann kommt ein Moderator, der sagt, Leute, das war ein ziemlicher Betriebsunfall, oder? Aber hey, gebt diesem Menschen Respekt, weil macht das erstmal nach euch auf diese Bühne.
Stell dich erstmal selber dahin.
Dich erstmal dahin. Und bevor jemand einen grandiosen 1000. Auftritt spielen kann, muss er den ersten Auftritt spielen, muss er den zweiten Auftritt spielen, muss er eben diese Scheiße fressen und von Bühne zu Bühne tingeln. Und plötzlich war dieses Publikum sowas von versöhnt. Die Stimmung war ja, wie magisch. Du hast dich einfach gut gefühlt, weil du hast ja auch gleichzeitig gedacht, Mensch, ich hätte auch gern mal privat so einen Pep-Talk gewollt, wenn ich Scheiße gebaut habe im Privaten. Hätte ich gern jemanden gewollt, der zu mir kommt und sagt, ihr zollt ihm jetzt aber Respekt, weil er hat es wenigstens versucht. Ihr gebt ihm jetzt Applaus. Also er hat nicht nur dafür gesorgt, dass das Publikum vollkommen versöhnt war und sich nicht mehr schlecht gefühlt hat. Auch der Comedian selbst, der ja auch weiß, oh meine Güte, was war denn das jetzt gerade? Das war das Peinlichste, was ich jemals im Leben gemacht habe. Auch der war versöhnt, der hat das Gesicht gewahrt. Du hast ihn draußen dann beim Rauchen oder so, bist du gegangen in der Pause, hast ihn gesehen und hast dir nicht gedacht, meine Güte, wie peinlich. Sondern eher so, boah, Alter, Respekt, bleib dabei, mach weiter, es wird schon irgendwann mal. Und Diese Energie entstanden ist, fand ich so faszinierend. Bis zum heutigen Tag begleitet mich eben diese Faszination für Open Mics. Also so oft es geht, sollte man Stand-Up-Comedy live sehen. Und so oft es geht, sollte man sie, finde ich, in den kleinen lokalen Shows sehen, wo man Zeuge von ganz schlimmen Sachen werden kann. Aber eines am Abend ist halt immer absolut magisch. Also wenn man Glück hat, es gibt auch die schlimmsten Shows,
Wenn er dann hinterher auf Netflix ist, kannst du halt sagen, hey, ich habe Lobrecht scheitern sehen.
Ja? Kannst du immer sagen, genau.
Ja. Ich habe hier immer noch stehen, längst geteilte Joke-Prämissen. Was ist das?
Also,
die Frage war ja, warum ist deutsche Comedy, warum wirkt die immer so schal? Und du sagtest, die Comedians sagen, die haben alle längst geteilte Show-Prämissen, das kann ja nicht funktionieren.
Also die Beispiele, die ich vorhin heute angesprochen habe, das so mit der Heute-Show und dem Jan Böhmermann ja auch Böhmermann, durft. Ja. Dieter Nuhr sowieso. In den allermeisten Fällen rennen die halt längst offenstehende Türen ein. Ja. Und wenn ich jetzt sage, Comedy hat doch einen Witz zu erzählen, hat was Anarchisches. Das kann, das markiert, geht erstmal von der gesellschaftlichen Norm aus, wendet die dann, stellt sie auf den Kopf und zeigt mir gleichzeitig, was das für ein Quatsch ist, greift das an. Also Comedy hat was Anarchisches, aber dazu gehört, dass ich noch nicht gleich wissen darf, wo es hingeht. Und also ich muss ja auf dem falschen Fuß erwischt werden. Ich muss überrascht werden. Und wenn jetzt die Joke-Prämisse aber ist, Trump mit seinen kleinen Händen und seiner orangenen Frisur. Das war damals eben gerade so eine der, war damals gerade 2017, 18 natürlich immer noch großes Thema. Wenn schon diese Prämisse so alt und ausgelutscht und von ohnehin allen Menschen, fast allen Menschen auf dieser Welt geteilt wird, was soll denn jetzt noch für eine unerwartete...
Längst geteilte Prämissen, nicht längst geteilte Prämisse. Ich dachte, die wären in der Länge geteilt. Ich denke die ganze Zeit, was meint der, was ist das für ein... Ja, okay, längst
geteilt. Es gibt längst geteilte Joke-Prämissen und quer geteilte Joke-Prämissen.
Ja, genau das habe ich gedacht.
Das wäre der Handwerktag.
Was ist in so eine Geheimwissenschaft eingeweiht oder irgendwie sowas? Ja, okay.
Nee, verzeih mir Schwammigkeit
in meinem Ausdruck. Jetzt habe ich es dann auch begriffen.
Genau, und das sind eben, entweder es ist zu schwammig auch in der Prämisse und es geht halt eben so um, Hotels sind ja echt irgendwie weird, Leute, oder? Nee, sondern ein bisschen spezifischer muss es sein.
Wie würdest du über Hotels reden? Also, machst du das eigentlich auch? Stellst du dich auch auf Bühnen?
Nein,
oder?
Meine Güte, die ganze Zeit fragst du mich schon, wie man denn dann den guten Joke draus machen würde. Das Wichtigste vielleicht, was man schon viel früher sagen hätte müssen, ist, ich bin ja selber kein Comedian. Ich sehe mich als Journalist, der über Comedy schreibt. Ich kenne mich natürlich aus. Ich weiß, was für Sachen in Deutschland produziert werden. Ich weiß, wer was irgendwie macht. Versuche da irgendwie up-to-date zu bleiben. Aber
du hast noch nie versucht, dich selber auf die Bühne zu stellen. Na, so, ich weiß, wie es geht und jetzt... Könnt ihr mir mal beim Scheitern zugucken?
Ich habe das im Zuge meiner Recherche damals einmal gemacht. Ich habe mir gesagt, ich muss das auch als Journalist mal sehen. Das ist ja übrigens auch ein beliebtes journalistisches Genre, dass ich in 24 Stunden zum Stand-up auftritt. Das gibt es ja auch schon ziemlich oft. Und ich habe darüber nicht geschrieben. Ich wollte es einfach nur mal von der anderen Seite sehen. Stell dich mal in die Schuhe, bring dich mal in die Position dieser Leute, die plötzlich nicht mit den Scheinwerfern gucken, sondern ins Scheinwerferlicht gucken, die gar nichts mehr sehen, die in diese gespannten Gesichter, die in der ersten Reihe sitzt jemand, der einfach keine Fresse verzieht, der einfach reinguckt, als wäre er hier hingezwungen worden und aber in der zweiten Reihe lacht jemand, das ist doch irgendwie nett, anscheinend war es nicht ganz blöd, was ich gesagt habe und so. Also ich habe das ein aller einziges Mal gemacht. Und das war okay.
Ja, immerhin.
Das war in einer Weise okay, wo ich sage, okay, ich kann verstehen, warum man nach sowas noch einen zweiten Auftritt nachschiebt. Da sagen ja natürlich dann erfahrene Comedians, ja, der erste Auftritt ist immer ganz okay. Der zweite Auftritt ist der wirklich reinhaut und zum Schämen, zum im Loch verkriechen peinlich schlimm wird. Gerade wenn du dir denkst, hey, irgendwie, ich glaube, ich habe so ein bisschen raus, wie dann kommt wieder einfach diese Kunstform und schlägt dir einfach, versetzt dir einen tiefen, tiefen Magentreffer, dass du sagst, ach Mist. Nee, genau, und ich konnte dann eben nachvollziehen, warum man das macht, was irgendwie cool ist, was das für ein elektrisierendes Gefühl sein kann, sich da so auf so eine Bühne zu stellen, du sagst irgendwas, was du dir ausgedacht hast und dann lachen Leute, sie zeigen dir eine unmittelbare Reaktion. Und das hat nicht mit was zu tun, dass ich irgendwie Gitarrist bin und irgendwie mir das über Jahre beigebracht habe, so eine Skala zu spielen und ein cooles Solo. Da sind die Leute auch immer beeindruckt dann und sagen halt irgendwie, ja geil, Wahnsinn, was der kann. Aber auf die Stand-Up-Bühne kann ja theoretisch, so sieht's immer aus, jeder, die reden doch einfach nur. Die erzählen mir was, wie mir mein Kumpel an Bartresen was erzählt. Aber es sieht natürlich nur so aus. Das ist mit irgendwie ein Teil der Tragik, dass die beste Stand-Up-Comedy sieht so aus, als wäre sie nichts Besonderes. Als würde dir einfach jemand irgendwie so kurz, hey, weißt du, was ich erlebt habe? Aber wenn du dann selber mal in dem Scheinwerferlicht stehst, siehst du halt so, ah, Moment mal, es ist ja überhaupt nicht so. Aber drum denken sich viele Leute, ich probiere das mal aus, weil so schwer kann es doch nicht sein.
Wie geht das eigentlich? Gehe ich einfach zu so einer Veranstaltung und sage hier, ich würde auch gerne mal 5 Minuten was erzählen?
Ja, kommt natürlich drauf an, wie renommiert jetzt die Showreihe ist. In Berlin findest du halt die Open Mics, wo theoretisch jeder kommen kann. Oder dann gibt es natürlich auch irgendwie dann die sogenannten Mixed Shows, wo vielleicht nur noch eine Handvoll aber schon relativ etablierter Comedians spielt, dann auch nicht mehr nur 5 Minuten, sondern schon 12 Minuten. Du bist in einer Show, wo 3x12 Minuten gespielt wird, anstatt 7x7 Minuten zum Beispiel. Aber prinzipiell ist es so einfach. Du schaust halt, die meisten dieser Shows haben Profile auf Instagram oder früher war das auf jeden Fall viel über Facebook auch. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ich bin dann eben ein bisschen ausgestiegen in den letzten Jahren und mit Corona ist es dann, also ich hatte nicht mehr so viel Zeit, immer abends auf Shows zu gehen. Aber prinzipiell schreibst du einfach die Person an, die diese Show macht und sagst, ich würde es mal gerne ausprobieren. Hast du einen Spot für einen Newcomer?
Das heißt, ich muss im Grunde einfach nur dein Comedy-Lexikon durcharbeiten, dann deinen Artikel, wie man einen kaputten Witz repariert, gelesen und verstanden haben und schreibe mir dann 5 Geschichten auf, also 5 Prämissen auf, die ich hinterher dann breche. Das ist alles, was ich machen muss?
Ja, für den, also es gibt 1000 mögliche Wege, da einzusteigen. Also das ist wie, als würdest du mich fragen, was ist denn jetzt der Weg, wie werde ich denn Journalist? Und wir wissen beide, es gibt kaum 2 Journalisten, die irgendwie den gleichen Weg in diesen Beruf gefunden haben, weil der eine hat dann...
Du bist Witzekritiker, du musst einem doch sagen können, wie man einen guten Witz erzählt.
Erstens schon mal.
Witzekritiker ist auch ein schönes Wort, habe ich mir gerade ausgedacht.
Ich sage immer lieber gerne Comedy-Kritiker, weil es geht leichter über die Lippen. Es ist quasi zu erklären, was genau lustig ist und was Sachen lustig macht, ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Okay, also a priori. Hinterher kannst du sagen, warum es nicht geklappt hat oder warum es geklappt hat.
Ich glaube, Robert Gernhardt, der deutsche Humorist, Satiriker und Titanic-Autor, von dem stammt der Ausspruch irgendwie, weiß nicht mehr, ob ich es ganz wörtlich korrekt hinkriege, aber er hat das einmal geschrieben so, lasst uns nicht in den gefährlichen Untiefen verweilen der Frage, was witzig ist, lasst uns lieber zurückkehren ans sichere Ufer der Frage, was ist nicht witzig. Weil wenn du was, das ist unendlich viel einfacher, wenn du was gesehen hast, was du furchtbar schlimm fandst, und drum schreiben sich ja auch Verrisse immer so einfach, wenn du was gesehen hast, was gar nicht lustig war, was gar nicht gezündet hat, dann ist es immer leichter zu sagen, was man probieren könnte, woran es vielleicht gescheitert ist, weil man sieht die Dinge, die einfach nicht gut waren.
Aber daraus dann allgemein verständlich zu formulieren oder allgemeingültig zu formulieren, wie man es denn immer richtig macht, ist nicht möglich.
Reverse Engineering in Comedy ist quasi unmöglich. Also du sagst, du kannst einfach eine Witzstruktur, nimm irgendwie irgendwas von Louis C.K. oder von Felix Lobrecht oder von Hazel Brugger und klau nicht den Witz, aber nimm dir die Witzstruktur, schau, wie die Erwartung enttäuschen und jetzt wende das auf eine Prämisse an, die du hast, einen interessanten Gedanken. Es ist einfach, und dann wissen wir nicht, ob es klappt oder nicht. Also es hat einfach, es ist ein viel zu vielschichtige Aufgabe, ein viel zu vielschichtiges Ding auf der Bühne und du wirst nie genau wissen, warum hat es denn in dem Moment live nicht gezündet. Vielleicht waren 50% vom Publikum einfach zu schlecht drauf. Das kann ja theoretisch auch sein. In der Mehrheit der Fälle liegt es am Künstler. Aber vielleicht war das Licht blöd eingestellt. Vielleicht hast du es falsch betont. Vielleicht ist die Witzstruktur gut, aber du hast die Betonung falsch gewählt. Vielleicht ist die Witzstruktur gut, aber du hast das falsche Wort gesagt und es bräuchte eins, was den Rhythmus besser fließen lässt. Vielleicht ist die Witzstruktur gut, aber es bräuchte noch ein drittes Beispiel und nicht nur 2 für die Sache und so. Also es gibt so 1 Million Dinge, wo man sagen könnte, probier das mal aus, aber dann musst du es halt erst ausprobieren. Dieses ewige Trial and Error, das ist ja das, was diese Leute in dieser Szene eben betreiben. Du spielst, wenn möglich, so oft es geht, 3, 4, 5 Mal am Abend. Das kannst du in Deutschland halt in Berlin machen. Das kannst du in Hamburg, in München kannst du es auch machen. Mittlerweile auf dem Land wird es dann natürlich schon schwieriger. Aber es geht darum, so oft und so viel wie möglich zu testen. Da hat es eben dann schon fast so einen wissenschaftlichen Anspruch. Also Moment mal, vielleicht lag es ja wirklich dran. Ich habe hier irgendwie in dem Joke gesagt, wie 7 Kaninchen. Ich muss aber sagen, wie 19, irgendwie was anderes. Also am Ende kann es an so kleinen Kleinigkeiten liegen, warum ein Witz wie so ein Soufflé in sich zusammenfällt und nicht hält. Woran liegt's und was macht die Sache lustig? Also das ist eine Sache, da kannst du auch irgendwelche Witz-Comedy-Veteranen fragen. Die haben schon dann ein Gespür entwickelt, was sicher klappen wird und so weiter, wenn du das mal mehrere Jahrzehnte betreibst. Aber eine 100%ige Garantie gibt's tatsächlich nie.
Ich hatte natürlich jetzt so ein bisschen die Hoffnung auch, dass du mir erklärst, wie man ein wenigstens leidlich erfolgreicher Comedian werden kann. also wie man ordentlich Witze erzählt auf Bühnen, damit ich mir neben dem Podcasting noch ein zweites Standbein aufbauen kann. Das ja, es ist ein bisschen enttäuschend. Genau,
also für mich stand dann eben, es tut mir sehr leid, aber ich glaube, du hast auch schon genügend Standbeine. Du könntest das wahrscheinlich gut, weil du bist halt auch schon ein Charakter. Also das ist ja oft das, was...
Hast du mich gerade fett genannt?
Du bist eine Persönlichkeit. Mhm. Du hast einfach, bist es gewohnt, seit Jahrzehnten auch vor Mikrofon zu sprechen. Und das
ja, aber nicht vor Publikum zuhören. Zum Beispiel. Also ich würde sterben, würdest du mich in so einem, weiß ich nicht, wie viele Leute da typischerweise so sitzen, 30, 40, 50 Leute. Ich würde sterben, müsste ich da auf einer Bühne stehen.
Da siehst du mal, dass das gar nicht so einfach ist. Aber es gehört immer vieles zusammen. Also du kannst auch die ganzen Joke-Mechaniken dir drauf schaffen, kannst alles auswendig lernen. Das ist die Frage, ob das so zielführend ist. Weil daran allein hängt es ja auch nicht nur. Also du brauchst eine Bühnenpräsenz, du brauchst vielleicht eine gewisse Persona, du brauchst eine Sicherheit auf der Bühne. Und es geht nicht nur darum, um die Worte, die du sagst. Das macht ja eben Stand-Up zu so einer vielschichtigen, obwohl es so einfach aussieht und ich habe hier irgendwie 4 Bierkisten, Holzplatte drauf und ein Mikrofon drauf. Und da steht jetzt jemand drauf und erzählt mir was. Wie kompliziert kann das sein? Aber es hängt an so vielem. Es ist eben also an der Schnittstelle zwischen, es gibt einen geschriebenen Text, der wird vorgetragen. Das heißt, ich habe so einen Performance-Aspekt, ich habe immer einen geschriebenen Aspekt. Und was genau funktioniert, und es greift eben immer alles ineinander. Du kannst den besten Witz schreiben, aber wenn ich einen habe, der ihn halt scheiße erzählt, dann zündet er nicht. Wohingegen ich eine Person haben kann, die halt irgendwie, ja, dann wie ich jetzt gesagt habe, eine gewisse Selbstsicherheit, einfach auf der Bühne ein Charakter ist und so.
Jay London, ja.
Und du, ja, oder wie ich mir vorstellen könnte, du könntest das wahrscheinlich auch. Du hast vielleicht deinen ersten Auftritt oder die ersten paar und du hast vielleicht dann schlechte Witze dabei, aber du kannst es so moderieren, du könntest dann damit irgendwie umgehen, dass jetzt irgendwas nicht geklappt hat und das Publikum hat das Gefühl, boah, bei dem, das war ja das Schlimme an diesem Anfänger mit seinem irgendwie Sexwitzen.
Der konnte noch nicht mal ordentlich scheitern, meinst du?
Dass du zugeguckt hast und du hast dich nicht sicher gefühlt. Du hast so ein flaues Gefühl im Magen gehabt, so, boah, das Ganze könnte hier schiefgehen. Ich glaube, der hat es nicht so richtig im Griff. Und wenn etwas schief geht, aber du hast das Gefühl, boah, der auf der Bühne, der kann das gerade voll ab, der macht das gerade irgendwie.
Der hat vielleicht so sogar Spaß dabei, das ist ja auch. Ne?
Genau, das kannst du auch wieder weiter treiben. Alle Comedians haben irgendwie ab einer gewissen Erfahrungsstufe dann ihre sogenannten Safe Lines, also die sicheren Zeilen, die dann immer funktionieren, wenn du, also du hast du ja bestimmt auch schon gehört, irgendwie ein Witz zündet nicht vor Publikum, dann sagt jemand so, ja, okay, dann den streichen wir aber besser mal.
Ja, okay, ach so, was meinst du? Ja, okay. So, als ich eben Jay London sagte, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war vor, ich weiß nicht, bestimmt auch wieder 15 Jahre oder so. Das ist ein Typ, unglaublich behaart, lange Haare und steht sehr krumm und sieht eigentlich aus wie so ein Neandertaler und beschreibt sich selber auch so. Und der bringt halt einen One-Liner nach dem anderen. I took a crash course in defensive driving. Stille. Und sagt, I took a crash course in defensive driving. 3 Leute lachen. Und dann guckt er eine Frau in der ersten Reihe und sagt, it'll be over soon. Das ist halt, ja, der scheitert halt wirklich ganz fürchterlich auf der Bühne, weil du mit One-Linern, wenn du immer nur One-Liner bringst, ist mindestens die Hälfte schlecht. Ja. Ja, den musst du dir mal raussuchen, der Typ war ganz okay. Lustig damals. Ja.
Also One-Liner ist natürlich nochmal eine ganz, also dass du quasi möglichst Prämisse, das ganze Setup und die ganze Punchline in einem Satz, das ist unglaublich schwierig.
Also das ist irrsinnig. Ich meine, I took a crash course in defensive driving, das lässt sich noch nicht mal ins Deutsche übersetzen.
Ja, aber es gibt natürlich ein paar legendäre Namen und so, den kannte ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber wenn das gelingt und dann weißt du, meine Güte, wie viele Stunden haben die sich zu Hause im Kämmerlein eingesperrt, das ist irgendwie so, es ist so eine harte Bergwerksarbeit. Ich sage immer das Joke-Bergwerk. Da ziehen sich die Leute Witze an Witzen feilen, ist mit die härteste Arbeit. Also da gibt es so eine, man kann sich nicht einfach hinstellen und irgendwie was Lustiges erzählen, weil man denkt, ich bin privat auch ein ganz umgänglicher und witziger Typ eigentlich. Aber auf einer Bühne von Leuten, die dich nicht kennen, die nicht schon wissen, ja, das ist ja Bernhard, ja, der macht oft ganz gern mal so einen Quatsch und erzählt irgendwie was und flunkert ein bisschen, den darfst du nicht so für voll nehmen. Das wissen Leute, die mich so halbwegs ein bisschen kennen, aber auf der Bühne hast du diesen Benefit of the Doubt nicht eben. Dann sind sie so, was will denn der mir jetzt erzählen? Ich bin einfach nur irritiert, in der Folge lache ich nicht.
du müsstest eigentlich deine Prämisse dahingehend ändern. Ne? Also du müsstest halt dich dahinstellen und den Leuten erstmal klar machen, dass du der Bernhard bist und sowieso immer die Unwahrheit erzählst. Und dann würde es möglicherweise funktionieren.
Und jetzt habe ich aber 7 Minuten nur Zeit. Und wie ausufernd kann ich das denn erklären, dass es wirklich alle verstanden haben? Vielleicht brauche ich für die Erklärung schon 3 Minuten. Und alle denken sich, was erklärt er mir denn jetzt so lange? Also da siehst du, es kommt auch so auf die Wortökonomie an. Also dass das so, ich will mit einem Satz mich vorstellen. Und das siehst du auch ganz oft bei diesen so, I know what you're thinking. Oder ich weiß genau, ihr denkt wohl, was soll denn diese Mischung aus Harry Potter und einem jetzt hier lustiges zweites Teil, aus Harry Potter und Bart Simpson hier. So fangen ja ganz oft Leute an, was irgendwie oft ziemlich Hack ist. Also Hack ist ja auch so ein Stand-Up-Jargon für schlechte, abgedroschene Witze. Aber es erfüllt schon so seinen gewissen Zweck einfach, dass die Leute kennen mich nicht. Ich muss ihnen jetzt irgendwie kurz klar machen, ich sehe irgendwie lustig aus, ich mache ihnen das bewusst und ich weiß das auch. Oder ja, also das jetzt nur als Beispiel eben.
Das ist aber auch ein Trick, das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Einfach zu sagen, guckt mich mal an. Ja? Ihr dürft jetzt gerne alle darüber lachen, wie ich aussehe. Dafür mache ich jetzt aber auch Witze darüber, wie alle anderen aussehen.
Zum Beispiel, ja. Genau. Wir waren ja vorhin
Ralphie
beim Joke.
May, ja, fällt mir da so ein. Also, ja.
Ja, auch so einer von mit so einem gehörigen Arbeitsethos, der halt durch diese Mühle gegangen ist in den USA, ist ja diese Auffassung davon so, du musst erstmal einfach Scheiße fressen. Du musst 10 Jahre durch die Hölle gehen, 10 Jahre bist du einfach Scheiße, dann hast du so deine Stimme, dann kann man so sagen, bist du jetzt endlich irgendwie gesettelter Comedian, der seine Stimme gefunden hat. Und da gibt es eben so dieses... Das ist eine Form, wie man Stand-Up betreiben kann. Das muss ja nicht unbedingt so sein, aber es ist so das dominierende Paradigma halt dieser Tage, irgendwie so Stand-Up nach amerikanischem Zuschnitt, würde ich sagen. In Deutschland gibt es ja auch andere Komik-Traditionen, Stichwort Kabarett, oder in Großbritannien ist das auch, wird das ein bisschen, gibt es andere Ansichten?
Aber Kabarett ist doch nochmal, zumindest in meiner Wahrnehmung, was völlig anderes. Also das ist ja immer, das hat ja gleichzeitig noch immer so einen Erziehungsauftrag.
Ich meinte ja Komiktraditionen. Also es ist jetzt, man kann ja wirklich auch nicht, weil oft so ja getan wird, irgendwie zum Beispiel, oder habe ich das am Anfang oft gehört, so irgendwie, was ist denn daran jetzt neu? Jetzt treten irgendwie so Comedians auf, die irgendwie auf der Bühne in ein Mikrofon sprechen. Was ist denn daran neu? Das haben wir doch alles schon gesehen. Das haben in den 90ern, hat das Michael Mittermeier gemacht. Dann gab es irgendwie mal die Erfindung vom Quatsch Comedy Club. Früher gab es überhaupt immer die Kabarettisten, die sprechen doch auch in Mikrofone. Also was ist
was ist daran neu?
Und wir sprechen ja um das Jahr 2010, so bis dann so Corona, spricht man ja auch vom zweiten Stand-Up-Comedy-Boom in den USA.
Was war der erste Comedy-Boom? Lass mal ein bisschen in die Geschichte gucken, wenn du dich da auskennst.
Der erste Comedy-Boom wäre so eher in den 80er Jahren zu verorten, wir sprechen über die USA, wo eben Comedy-Clubs aus dem Boden geschossen sind zu Hunderten. Also irgendwie in den 50ern ist irgendwie Stand-Up ja noch so, da geht es so sehr, sehr künstlerisch zu. Es ist so eine weirde Kunstform. Und davor haben wir irgendwie so diese Alleinunterhalter, die halt so Bob Hope und so, Bob Newhart und sowas, die erzählen so gespielte Witze. Das sind krasseste Performer natürlich gewesen. Aber das ist noch nicht eben so Stand-Up-Comedy moderner Prägung, sage ich mal. Also wir sprechen immer noch um die Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Dann kommen in den 50er Jahren so Leute wie eben Lenny Bruce, den viele wahrscheinlich kennen, weil sie Marvelous Mrs. Maisel gesehen haben, diese Serie, die es mal gab, über eine jüdische Hausfrau turned Stand-Up-Comedian. Genau, und dann, oder Mort Sahl und so, wo es so drum geht, so, hey, wir können ja hier eigentlich politisch sein, in einem gesellschaftlichen Klima, das halt dafür noch überhaupt nicht, also die haben ja, Lenny Bruce ist ja so und so viele Male verhaftet worden und dann
echt?
Irgendwie, wegen Sittenwidrigkeit oder weil er dann irgendwie solche Sachen wie die Kirche und die öffentliche Moral beleidigt und so, also das waren halt damals noch, ja, da war das halt so eine Hipster-Bewegung, also im ursprünglichsten Wortsinne, und da gab es irgendwie in San Francisco dann eine Anlaufstelle, in New York eine an den Küsten. Und allmählich mit der Entstehung eben, dass viel mehr Leute in ihrem Zuhause halt auch einen Fernseher hatten. Das ist ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg passiert. Dann gibt es plötzlich immer mehr Fernsehsender, dann gibt es Radiosender. Dann muss das ja mit irgendwas gefüllt werden. Ja, irgendwie, wie simpel ist es denn dann irgendwie, Leute dahin zu stellen mit nur einem Mikro auf der Bühne? Und wie simpel, hey, und alle machen das jetzt irgendwie und ich bin irgendwie Barbetreiber und habe hier irgendwie eine Kneipe, stelle ich doch noch ein Mikro irgendwie auf 4 Bierkisten und dann, ja, also die Entstehung nach und nach, 70er, 80er Jahre, entstehen dann immer mehr Comedy-Clubs und zu Hunderten, also ich glaube irgendwie sind dann irgendwie im Laufe dieses ersten Stand-Up-Comedy-Booms in den USA, ich glaube 300 Clubs irgendwie, jede Kleinstadt und sonst was leistet sich dann einfach ihren Comedy-Club. Und es gibt viel mehr Auftrittsflächen, es gibt viel mehr Auftrittsmöglichkeiten. Das heißt, die Schwelle wurde ja natürlich herabgesetzt. Wer jetzt, ich brauche jetzt einfach irgendwie, also ich muss jetzt einfach den erstbesten Mist. Wir haben einfach heute noch keine Comedians, aber ja. Alle Comedians, die ich kenne, sind schon gebucht. Jetzt gehe ich auf die Straße und hole mir einfach Leute rein und sage, tretet bitte auf. So ungefähr kann man sich es ein bisschen vorstellen. Natürlich hat das zu einer absoluten Schwemme geführt. Es viel mehr Comedy ist gemacht worden und natürlich auch viel mehr schlechte Comedy. Also der erste Stand-Up-Comedy-Boom trug schon eben ein bisschen seinen eigenen Niedergang wieder in sich. Und es hat sich dann in den 90er Jahren wieder zurückgeschrumpft und ganz, ganz viele Comedy-Clubs mussten natürlich schließen, weil die Leute waren dann auch überdrüssig. Aber wenn du dir irgendwelche amerikanischen Filme aus den 80ern auch ansiehst, da sieht man das auch noch ganz häufig, dass halt die Leute abends zu Comedy gehen. Und dann, das ist so eine typisch normale Abendunterhaltung und dann hast du eben den Two-Drink-Minimum. Ich zahle den Eintritt und muss irgendwie dann Getränke abnehmen und dann sind wir halt bei einer Comedy-Aufführung. Auch so ein anderes Detail, was bestimmt in Deutschland auch viele kennen, dieses ersten Comedy-Booms, ist, dass aus ganzen Shows von Comedians ganz gerne mal Sitcoms gemacht wurden, also Fernsehsendungen.
Jerry Seinfeld.
Älter noch Bill Cosby zum Beispiel.
Bill Cosby, ja Gott,
das ist ja.
Ja
natürlich diese ganze, der dann halt jetzt heutzutage, kann man natürlich über Bill Cosby nicht mehr ganz so.
Ja, mit dem will man heutzutage nichts mehr zu tun haben. Ja.
Unbeschwert reden, aber ja. Der Einfluss, den der hatte natürlich und als Comedian war der auch super, also ein ganz großartiger, handwerklich begabter Comedian unter der, sei mal dahingestellt, all das andere, was halt dann noch gewesen ist und so weiter und so fort. Genau, aber diese Show über die Familie von so einem Schwarzen, was ist er, Arzt, glaube ich, oder Bill Cosby in der Serie.
Dr. Huxtable hieß er, glaube ich, ne? Oder?
Da kenne ich mich dann einfach zu schlecht aus.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Cosby war oder ob das war dieses mit Will Smith, gab es doch auch so eine, ich bin zu weit draußen.
Aber,
vermutlich war er Arzt, ja. Sonst hätte er ja auch all die Leute nicht angegrapscht. Ne?
Und es gibt eben mehrere Sachen, die so, oder Roseanne kennt man noch, oder dann eben Hör mal, wer da hämmert, Home Improvement heißt es auf Englisch. Das sind alles so Sachen, die sind aus Stand-Up-Sets entstanden, wo man sagt, hey, mach doch da mal eine Serie, schreib uns doch da bitte mal einen Piloten für 10 Folgen und so weiter und so fort. Und von denen gab es halt dann auch irgendwann so viele, oder King of Queens ist noch ein bisschen jüngeres Beispiel, was man auch kennt eben, dass wir kennen diese ganzen Leute in Deutschland als Schauspieler, aber das waren eigentlich Comedians. Ray Romano, Kevin James, Jerry Seinfeld. Und bei Seinfeld wusste man es natürlich, der ist irgendwie auch halt so die platonische Idee eines Stand-Up-Comedians war der lange Jahre. Aber eigentlich sind das Comedians, die ihre Comedy-Shows dann nochmal zu Geld machen durften. Und die meisten Sachen, also bei uns in Deutschland sind ja auch nur die erfolgreichen Sachen angekommen. Was dann heimlich still und leise eingestampft wurde, die Dutzenden gestorbenen Sitcoms, die diesen Weg pflastern, die haben wir teilweise gar nicht mitgekriegt. Und dann waren die Leute es halt irgendwie müde, die 12. Sitcom noch zu sehen und nochmal angeboten zu kriegen. Und außerdem hat sich dann auch das Sitcom-Genre ein bisschen weiterentwickelt um die 2000er rum, dass du ja nicht mehr eine schrecklich nette Familie hattest mit 10 Kameras gefilmt und vor Publikum vielleicht sogar noch, sondern dann hattest du plötzlich ja Sachen wie Malcolm in the Middle, ich weiß gar nicht, wie es auf
Malcolm
auf
mittendrin.
Malcolm mittendrin, genau. Oder Scrubs zum Beispiel, genau. Was schon einen viel, viel filmischeren Ansatz dann hatte und so. Und
Scrubs habe ich immer nicht verstanden, wie man sowas überhaupt schreiben kann. Das war so unfassbar dicht.
Ja, also, das stimmt. Ja.
Es gibt so ein paar Sachen, da halte ich es wirklich für absolut übermenschlich, das zu schreiben. 30 Rock. Sowas zu schreiben ist für mich unvorstellbar.
Ja, das sind eben so irgendwie.
Community, auch so ein Ding.
Es ist manchmal dann ein bisschen tragisch, wenn man dann eben sich die deutsche Landschaft ansieht. Ja. Und in Deutschland ist sowas,
was
Großartiges.
Aber was machen die anders? Wieso schafft es 30 Rock, eine derart hysterisch gute, unglaublich dichte, also die ist ja wirklich eine Witzdichte sondergleichen, über die Fernsehindustrie letztendlich zu schreiben und die Deutschen nicht. Was machen wir anders?
Also das ist natürlich, also ich kann auch nur mutmaßen. Und in diesen ganzen Fernsehsachen bin ich auch vielleicht nicht ganz der richtige Ansprechpartner. Aber es ist erstens wesentlich mehr Geld dahinter in diesem ganzen.
Mehr Geld, mehr Autoren, ja.
Also
ja,
und du hast einen riesigen Writers Room und einen Showrunner und da wurden ja auch Bücher dazu geschrieben oder da kannst du dir mal Stefan Stuckmann wieder einladen, mit dem du schon öfter mal geredet hast. Der könnte dir dazu sehr, sehr viel erzählen oder andere Leute. Was da ist, also in Deutschland ist es ja einfach, also da wirst du einfach mit so einer Serie oder wenn du es überhaupt schaffst, irgendwo in einem Spartensender von ZDF dann was unterzukriegen, da zahlst du halt am Ende schon auch drauf, da arbeiten dann irgendwie die Hälfte, ja, oder zum Selbstkostenpreis, da verdienst du kein großes Geld damit. Und in den USA hast du dann dieses Konstrukt, ja, jetzt mache ich hier mal noch, aber Produktionsfirma und dann wird halt mit so einem, also machst du halt mal Sopranos und dann wirst du halt auch Millionär mit sowas, mit so einer Sache. Und ich finde auch immer, und das hat tausend Gründe, die öffentlich-rechtliche Senderstruktur und so und eben dieses Denken in diesen Töpfen und so und diese öffentlich-rechtlichen Sender, die man in Deutschland hat, das ist ja auch eigentlich ein gewisser Segen, dass es das in Deutschland gibt. Also in den USA zerfleischt man sich halt, weil alles irgendwie unter den Privaten verteilt wird, mehr oder weniger. Und es wird halt, die haben halt, können es sich irgendwie nicht leisten, sich Sachen auch mal entwickeln zu lassen. Es muss halt dann zünden. Was? Und jetzt haben wir eine erste Staffel mit 6 Folgen gemacht und irgendwie haben das die Leute nicht geguckt, dann stampfen wir es halt wieder ein. Das ist irgendwie was ich in Deutschland irgendwie oft mitkriege. Die guten Sachen zünden halt nicht sofort, aber den guten Sachen muss man halt, ich hatte heute schon mal so gesprochen von dem Garten, der die Stand-Up-Szene ist. Ich mache mir nicht einen Garten und bin dann irgendwie sauer, weil ich nach einem Jahr noch nicht irgendwie den Monsterkürbis drin geerntet habe, sondern ich weiß ja ganz genau, ich brauche Geduld und dann habe ich in 2, 3, 4, 5, 10 Jahren. Und ja, diese Geduld kannst du dir halt irgendwie nicht nehmen, weil was macht unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Der ist ja sowieso die ganze Zeit unter Beschuss. Dann gibt es so Sender wie RTL und ProSieben und die verlegen sich sowieso auch immer auf das Gehabte irgendwie und krebsen irgendwie andersrum. Also
da liegt so vieles im Argen. Ich erinnere mich an den Start von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das wollte auch keine alte Sau sehen. Und damals hatte RTL noch gesagt, nee, wir warten jetzt mal ab und haben einfach einen langen Atem bewiesen und das Ding war ein unfassbarer Erfolg. Jetzt nicht sonderlich witzig, muss man allerdings dazu sagen.
Ja, also ich
auf
finde
eine
immer
Art schon, wenn man, je nachdem, was für schauspielerische Maßstäbe man angelegt hat, aber ja.
Ich finde immer der lange Atem, man kriegt irgendwie am Ende das zurückgezahlt, denke ich. Aber ich bin halt auch kein Produzent, der irgendwie eine Firma mit was weiß ich wie vielen Millionen Umsatz, dann sagen immer, ja, was stellt ihr euch das so vor? Aber ich muss halt irgendwie 5-mal die Köln Comedy XXL Nacht produzieren, damit ich mir ein Nischenprodukt leisten kann, wo dann irgendwie 12 Leute abends gucken und so. Ich verstehe das schon auch, diese Nöte, und bin auch froh, dass ich nicht drinstecke. Aber mir als Journalist bleibt es halt, das zu kritisieren. Was mich jetzt zurückführt zu dem, was ich vor ganz langer Zeit mal sagen wollte.
Den zweiten Comedy-Boom, ne?
Genau, nee, aber noch vorher. Bin kein Comedian. Mhm. Und das kriege ich auch oft um die Ohren gehauen, so wenn ich mal irgendwie, habe auch eine Abteilung von Rezensionen auf meiner Webseite. Und dann habe ich irgendwas kritisiert oder halt, wenn jemand sich zu sehr geriert und zu sehr sich in der Rolle gefallen hat, ich bin jetzt hier irgendwo moderner, toller Stand-Up-Comedian und es war halt irgendwie dann trotzdem nicht gut und das gleiche wie in den 90ern, dann habe ich das halt kritisiert. Und das sind Comedians ganz oft noch nicht gewöhnt, weil eben das, worüber wir gesprochen hatten, es gibt noch keine Sprache, gibt noch keine Tradition in Deutschland, auch die lustige Kunst, auch Comedy, irgendwie als Kunstform zu behandeln. Drum sind das Comedians untereinander, kritisieren die sich super toll und geben sich Tipps und sagen, versuch doch mal so. Also da sprechen die ja sehr, da gibt es einen großen handwerklichen Diskurs. Aber von außen sind die das noch gar nicht gewöhnt.
Stellenweise extrem dünnhäutig. Ich erinnere mich an, wie hieß denn diese Comedian, die gesagt hat, wenn jetzt noch einmal jemand mich Komikerin nennt, dann gehe ich Melonen ernten oder irgendwie sowas.
Nee, dann verlasse ich das Land oder so, hatte
sowas.
Die gesagt.
Hat, ich glaube, Anja Rützel vom Spiegel gesagt,
ja.
Komikerin. So, was eigentlich wahnsinnig witzig ist. Aber das ist ja fürchterlich nach hinten losgegangen, ja.
Ja, wo damals der, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch der Spiegel, den schönen Titel dann gemacht hat, Emporio Armani.
Oh.
Was so eine Sternstunde der journalistischen Titelkunst ist, meiner Meinung nach. Ja, genau, solche Sachen gibt es halt irgendwie, wo man sich denkt, ihr seid doch alle nicht auf den Mund und auch nicht auf den Kopf gefallen. Sonst würde man das, klar, ein Comedian ist immer nicht zu verwechseln, mit seiner Bühnenfigur ist anders. Es ist, bei Comedy ist diese Trennung noch viel schwieriger, bei Stand-Up-Comedy diese Trennung so viel schwieriger als bei einem Literaten oder so.
Wenn ich auf der Bühne stehe und über mein eigenes Scheitern Witze mache, das fühlt sich ja fürs Publikum zunächst mal so an, als würde ich da hundertprozentig als authentische Person stehen und nicht als Persona, die ich mir ausgedacht habe.
Aber ich denke mir so ein bisschen, was ist schon immer dran? Und ihr seid so schlagfertig in dem Podcast, in dem ihr auftretet. Wenn es einen Zwischenruf gibt bei einer Comedy-Show, dann haben die ja auch ihre zurechtgelegten, also teils ist es zurechtgelegt, weil man weiß ja, wie man dann mit den sogenannten Hecklern, die Leute, die bei Shows stören, umgeht, dass man die in ihre Schranken verweist. Auch wieder sehr heikel. Du darfst nicht übers Ziel hinausschießen. Du darfst nicht, weil einer hustet, sagen, halt's Maul, du Idiot. Dann hättest du das Publikum ja sofort verloren. Da denke ich mir auch, haltet es doch aus. Also da gibt es wirklich schlimmere Sachen. Und da könnte man irgendwie Besseres draus, hätte man besser reagieren können, meine Güte. Und ich kriege das dann natürlich oft zu hören, dass man sagt, so, ja, wer bist du denn eigentlich, dass du uns da kritisierst? Weil die Leute sind das einfach noch nicht gewöhnt, dass man auch als Comedian einfach künstlerisch kritisiert werden kann. Ich meine, ich kann ja einen Roman rezensieren, ich kann einen Film rezensieren. Warum sollte ich denn nicht auch die Comedy-Show rezensieren können?
Zumal es ja Handwerk ist, wie du schon gesagt hast. Das heißt, ich kann es im Grunde beurteilen wie einen Schrank. Ist der Schrank gut gebaut oder ist der Schrank schlecht gebaut?
Und das kann ich auch nur tun, weil ich eben selber kein Comedian bin. Weil wäre ich selber Comedian, das war für mich dann eben schnell klar nach diesem einen Auftritt, den ich da mal gemacht hatte zu Recherchezwecken, wo ich wusste, entweder es taugt mir, ich mag das, ich finde das cool, ich werde jetzt selber Comedian, dann muss ich das mit dieser journalistischen Betrachtung lassen. Weil dann bin ich ja selber Teil dieser Szene, dann kann ich nicht irgendwie, oder damit machst du dir keine Freunde. Oder
nee, you don't shit where you eat. Ja.
Dann, oder stell dir vor, ich wäre selber Comedian und würde dann andere Comedians mit ihren Shows kritisieren und würde da so eine Bibliothek draus machen. Das wäre so, ja, dann wäre der Vorwurf, mach's doch selber erstmal besser, gerechtfertigt. Aber wenn ich kann quasi nur über Comedy schreiben, weil ich eben selbst nicht Teil dieser Szene bin, weil ich nämlich eine externe Position habe. Ich stehe außerhalb dieser Szene. So toll das ist, ich war auch oft auf Hangs mit Comedians. Ich zähle auch mittlerweile ein paar Comedians zu guten Freunden. Aber ich gehöre nicht dazu. Und ich habe das schon manchmal cool gefunden, wenn dann nach einer Show, auf der ich war, hat man geplaudert und lustig war es. Ich durfte auch in den Backstage-Bereich mal reingehen, weil manche Leute ja auch schätzen, was ich tue. Und dann ziehen die weiter und gehen halt noch irgendwo einen trinken. Und ich gehe dann nicht mit und war auch schon manchmal wehmütig. Und so, aber ich will doch jetzt auch mit euch. War auch schon manchmal dabei, aber meistens ist es dann, und jetzt mache ich das sowieso nicht mehr, weil ich auch abends irgendwie nicht mehr viel rausgehe und sonst zur Zeit. Genau, aber diese Sache mit, dann ist man schon leicht wehmütig und sagt, diese Leute sind ja irgendwie so, die haben so viel Interessantes zu erzählen, jetzt wäre ich schon auch irgendwie gerne dabei, ist man leicht wehmütig, aber gleichzeitig habe ich mir immer gedacht, nee, es geht nicht, also du musst draußen bleiben, es ist gut, dass quasi noch so eine unsichtbare Wand dazwischen bleibt, damit man das Ganze überhaupt betreiben kann.
Wir waren abgeschweift vom zweiten Comedy-Boom, wann hat der angefangen, woran erkenne ich den?
Der zweite ist natürlich nur eine nachträgliche Zuschreibung.
Ja, natürlich.
Wir sprechen da ungefähr über den Zeitraum von 2010 bis Corona, nach Corona, während Corona, wo halt einfach, also es ist auch wieder schwer zu sagen, warum ist er gekommen, wie ist er aufgekommen, aber de facto ist einfach Stand-Up-Comedy aus den USA exportiert, irgendwie hat ein weltweiter Boom der Stand-Up-Comedy eingesetzt. Wo viele Leute das einfach bemerkt haben, ist, dass einfach auf Netflix so viel Stand-Up-Comedy zu finden ist. Mittlerweile haben sie sich wieder ein bisschen mehr zurückgehalten, aber es gab einfach 2017, 18, 19 rum, da wurde einfach jede Woche neue Stand-Up-Shows auf Netflix hochgeladen. Da haben die einfach so viele im Jahr dort beauftragt und alle Streamer sind nachgezogen. Mittlerweile hat wieder eine gewisse Sättigung eingesetzt und das Pendel schwingt wieder zurück in die andere Richtung. Es gab auf jeden Fall einfach ein riesiges Interesse an Stand-Up-Comedy, weil es halt auch günstig zu produzieren ist. Ich kann schnell Sendezeit damit füllen. Ich finde schnell was. Comedians sind im Laufe der frühen 2000er einfach zu interessanten Figuren geworden. Nicht, dass sie das nicht vorher auch schon gewesen wären, aber plötzlich hat das Internet und haben die sozialen Medien einfach Werkzeuge zur Verfügung gestellt, wie man das plötzlich ganz anders umsetzen kann. Also Stichwort Podcasts und so. Also heute kennt jeder Joe Rogan und dessen Podcast. Damals war es noch, Marc Maron ist auch so eine legendäre Figur. Sag mir gar nichts, ja. Der 2009, glaube ich, mit seinem What the Fuck oder WTF with Marc Maron hieß das, ein Comedian, der in den 90ern quasi sozialisiert wurde, der eben nicht Teil des ersten Comedy-Booms war. Dazu ist er ein bisschen zu jung. Aber weil die Leute des ersten Comedy-Booms überdrüssig wurden, ist ja in den 90ern dann auch so eine, als Antwort darauf, eine alternative Comedy-Szene in den USA entstanden, zu der dann eben zum Beispiel Maron gehört hat. Leute, die halt gesagt haben, so, boah, lass mal weggehen von diesen ewig nervigen Clubs mit ihren 2-Drink-Minimum. Lass mal hier in den Coffeeshop gehen. Lass mal hier in die kleinen Buchladen gehen.
Waschsalon, sowas.
Und solche Sachen, genau. Ja. Und aus diesem Geist heraus entstand halt jemand wie Marc Maron. Und der war einer der frühesten Podcaster. Jetzt hat er das Ende bekannt gegeben. Das lief ja auch über 1000 Episoden lang. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Schluss ist, aber er hat auf jeden Fall jetzt vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass er aufhört. Das war noch bevor Joe Rogan so eine Marktmacht hatte und irgendwelche großen Spotify-Deals bekommen hat, hat Marc Maron eben aus seiner Garage da aufgenommen. Alle hatten irgendwie Twitter-Accounts, Comedians sind öffentlich in Erscheinung getreten, haben sich geäußert auf den sozialen Medien. Also was da alles mit reinspielt, ja, kann man immer nur mutmaßen. Eine Sache, die ich immer sehr interessant finde, ist, dass das Time Magazine, also die berühmte amerikanische Zeitschrift, hat mal eine Liste der einflussreichsten Intellektuellen erstellt, auch um den Dreh rum, 2008, 2009. Und da haben sie halt bestimmte Leute zur Auswahl gestellt und dann haben sie noch einen Zusatz veröffentlicht, weil sie gesagt haben, wir haben so viele, also sie haben auch gesagt, bitte, wir bitten um Zusendungen, wen wir denn vergessen haben und wer da noch rein sollte in diese Liste. Und da war halt irgendwie, was weiß ich, Noam Chomsky und so drin. Und dann haben sie noch dazu geschrieben, kein Mensch wurde ihnen so oft nahegelegt wie Stephen Colbert. Also der Late-Night-Talk-Master, der früher hat er doch immer so einen republikanischen Wacko gespielt, genau. Ja. Und dann irgendwann hat er diesen Stick abgelegt und war dann halt normaler Late-Night-Host. Und ich glaube, dass diese Liste und zu der die einflussreichsten Intellektuellen der Welt, die das Time Magazine damals gemacht hat, die Entscheidung dann Stephen Colbert darin aufzunehmen, hat ganz viele Comedians super beflügelt und es hat natürlich die kulturelle Relevanz angefeuert und sehr bestärkt. Und also nicht nur haben plötzlich TV-Sender, die gesagt haben, wir machen was mit Comedy, hey, das ist jetzt nicht einfach banale Unterhaltung, sondern das ist ja hier, wir tun was für den Diskurs und das ist ja intellektuell und so. Guck mal hier, Colbert, der ist ja ein Intellektueller, hochgeadelt vom Time Magazine. Und auch Comedians selber erzählen sich das ja teilweise bis zum heutigen Tag, dass sie quasi so die Nachfolge, also in den USA gibt es auch so eine Podcaster-Riege an Leuten, die so ein bisschen verblendet und ja, nicht ganz, naja, was auch immer. Gibt's ja in jedem Genre und in jedem Milieu und in jeder Szene, die sich halt sowas erzählen, dass sie selbst so die Nachfolger der alten griechischen Philosophen sind. So Day Philosophers sind wir. Weil, und dann sagst du irgendwie, weil du dir irgendwie interessante, lustige Gedanken über, weil du deine Furzwitze machst, bist du nicht der Nachfolger von Aristoteles und sonst was, muss man schon auch mal sagen. Aber das gehört ganz viel so zur Selbstvermarktung und diesem Narrativ, dass die von sich prägen. Wir sind ja was Spezielles. Wir sind ja eigentlich kluge Leute. Wir machen uns Gedanken. Modern Day Philosophers eben. Also ich glaube, dass das so, das alles zusammen hat eben so die kulturelle Relevanz des Stand-Up-Comedians als Figur auch noch so gesteigert. Und dann kommt noch dazu, also es sind alles, ja, es ist meine kulturelle Einschätzung, dass Stand-up-Comedy auch so ein bisschen so die Kunstform ist, die diese Zeit am besten irgendwie einfängt. Also nicht jetzt, was darin inhaltlich verhandelt wird, sondern dass da eine Person steht und so private Dinge ausbreitet. Also ein Zug der Stand-up-Comedy oder ich erzähle von meinen kleinen privaten Sünden. Das ist so, ich bin nicht perfekt, aber ich bin so authentisch ich selbst. Das Ideal der Authentizität ist ja auch sowas, dem in Zeiten von Vollausschlachtung der Influencer auf Social Media, was an Wichtigkeit gewonnen hat. Es muss einfach authentisch, es ist zwar alles inszeniert heutzutage, aber es muss wenigstens authentisch aussehen. Also es ist ja eigentlich ein Witz, nix ist authentisch. Die Leute zeigen mir nur das, was sie wollen, dass ich sehe. Aber in Stand-Up-Comedy ist ein, gerade in den USA, auch ein sehr dominanter Zug, halt so, ja, dein True Self, du musst einfach das erzählen, du musst zu dir selbst finden. Also da nimmt das manchmal dann schon so leicht spirituelle Züge an. Aber das so, ich erzähle auf der Bühne das, was ich breite mein Innerstes aus und finde zu mir selbst und finde meine Stimme und das erzähle ich dir dann. Authentizität, also der Stand-Up-Comedian verkörpert wie keine Figur sonst und wie kein Künstler, finde ich, so den Aufstieg und die Bedeutung der Wichtigkeit, die der Wert Authentizität so erfahren hat in den vergangenen Jahren. Und all das zusammengenommen hat dazu geführt, dass irgendwie so ein riesiges Interesse auch entstanden ist und dass so zusätzlich zum Comedian als authentischem Künstler so der Typus des Comedy-Nerds entstanden ist. Also ich bin also so jemand wie ich.
Meinst du so jemand wie dich? Oder?
Aber schon vorher, jetzt nicht Journalisten, sondern eben Leute, die privat unglaublich viel Comedy konsumieren und viel kennen und deswegen eben in Deutschland würdest du dann halt sagen, ja, gelangweilt sind von Mario Barth und Konsorten, weil sie eben wissen, was möglich ist, was man auch machen kann und die dann für sich auch diese ganze Historie der Stand-Up-Comedy entdeckt haben aus den USA, was es da für Leute gibt, George Carlin, Richard Pryor, Joan Rivers und so weiter. Und es entstehen einfach Nerds, ein Nerdtum entsteht, was ja, wenn es zu krass wird, wir hatten das ja schon mit den Jazzern und so, auch nicht so toll ist und eine gewisse Einstiegsschwelle darstellt. Aber die Comedians machen dann auch Comedy für diese Nerds. Und sie machen, es ist, das hörst du halt dann ab 2010 und so ganz häufig, dass die Comedians Meta-Jokes wieder machen. Sie machen ihr Set, aber dazu machen sie, streuen sie immer auch viele kleine Meta-Jokes ein über die Auftrittssituation. Oder was, ich weiß nicht mehr genau, von wem es stammt, irgendwie so, Comedians tun ja immer so, als würde ihnen alles im Moment einfallen. Und erzählen dir Geschichten aus der Gegenwart. Ja. Und dann sagt er, vor 2 Wochen, beziehungsweise 2 Wochen, bevor ich diesen Joke geschrieben habe. Also, weißt du, so kleine Meta-Anmerkungen, das streuen die ein, weil sie halt so als kleines Augenzwinkern an die Comedy-Nerds, hey, kommt, Leute, wir wissen alle, dass das hier einfach höchst fake ist. Hier ist nichts authentisch. Eigentlich, ihr alle wisst um die Aufführungssituation, genau, streuen das ein. Also so, die Leute interessieren sich viel mehr darüber, wie funktioniert denn eigentlich Comedy? Was ist das Handwerk dahinter? Was tun diese Comedians? Wie kommen die denn zu ihren Themen? Die Leute hören diese Podcasts, die Comedians machen Podcasts, die Leute hören diese Podcasts, die Leute machen selbst wiederum Podcasts zweiter Ordnung über Comedy. Ich hatte selber mal einen bei Setup Punchline, wo ich mit Comedians über ausgewählte Bits und Witze gesprochen habe, wo die erklärt haben, wie das entstanden ist und so. Das habe ich dann aber, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dann irgendwann wieder aufgehört, weil es sich meiner Meinung nach so ein bisschen totgelaufen hatte. Genau, es entsteht einfach so ein, das Interesse am Quellcode von Comedy ist einfach dann da viel mehr. Und man interessiert sich mehr für die Comedians als Persönlichkeit. Und all das führt dazu, dass dann halt eben Netflix und andere Streamer und teilweise zwischenzeitlich ja auch das ZDF hat ja auch während Corona so eine ganze Staffel an kurzen Stand-Up-Specials produzieren lassen für die Mediathek. Jetzt findet man es leider nicht mehr, das haben sie irgendwann dann entfernt. Aber da sind alle mit aufgesprungen und ja, der Stand-Up-Boom ist so eingebettet eben in den allgemeinen Comedy-Boom. Also alle setzen ja mehr auf Comedy und es werden ja immer mehr und immer neue Sitcoms oder Impro-Sendungen und was auch immer. Das ist ja seit Jahren auch zu beobachten. Und diesem zweiten Comedy-Boom, der sehr stark getrieben war von sozialen Medien und vom Live-Erlebnis ist natürlich total, also dann hat dann Corona einfach einen Riegel vorgeschoben, weil einfach kein Live-Erlebnis mehr möglich war. Und so ist ja dann wieder so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Und
ja, außer im Fernsehen und bei den Streamern halt, ne?
Ja, aber es gibt nicht mehr, Netflix veröffentlicht nicht mehr 50 Specials im Jahr, sondern einfach wesentlich weniger. Und wenn man reinguckt in das Portfolio, dann ist über lange Zeit meine erste Reaktion auch immer, ach, wann soll ich denn das alles gucken, Leute? Ihr macht einen auch einfach kaputt. Also immer so mit diesen Hypes. Alle springen auf den Zug auf und machen so dann den Hype natürlich wieder kaputt, weil es den Leuten irgendwann dann auf die Nerven geht.
Was du eben gesagt hast, Authentizität, das ist natürlich in gerade jetzt in unseren Zeiten der Social Media und sowas auch problematisch, weil wir wissen alle, dass es inszeniert, das ist nur irgendeine Geschichte, die sich der Clown auf der Bühne da ausgedacht hat und der die jetzt erzählt, in eigentlich einem abgeschlossenen Raum, nämlich dem Theater, in dem das stattfindet. Jetzt filmt das Fernsehen mit und dann hast du eben solche Phänomene wie, den hast du eingangs auch erwähnt, Dieter Nuhr zum Beispiel, den sehe ich rassistische, klassistische Witze machen und schaffe es nicht, davon zu abstrahieren, dass Dieter Nuhr vielleicht ganz anders drauf ist als die Figur, die der da auf der Bühne präsentiert. Ist das ein Problem oder ist das nur mein Problem?
Ist das ein Problem, dass Dieter Nuhr rassistische, klassistische Witze macht, meinst du?
Naja, man kann ja, ich meine, jeder macht ständig klassistische und rassistische Witze, soll mir mal keiner erzählen, dass er das nicht machen würde. Aber man macht das ja immer in geschützten Räumen, in denen man genau weiß, wer das Publikum ist. Und das Publikum auch genau weiß, wem es gerade beim miese Witze machen zuhört. Aber in dem Moment, wo du das natürlich auf so eine massenmediale Bühne hebst und das dann auch noch snackbar machst über die sozialen Medien, in dem Moment.
Ja, also genau, wir haben halt alle nicht unsere Bühnen mit Millionen Zuschauern, wo ich halt meine rassistischen Witze mache oder so irgendwas. Nee, genau, das ist natürlich ein Unterschied. Und
also die Frage ist ja eigentlich, ist wie authentisch ist Dieter Nuhr?
Ja, wie gesagt, in seinen Kopf kann ich nicht reinschauen. Meistens ist dieses, naja, ich bin halt auf der Bühne eine Persona, ist ja ganz oft eine Verteidigungsfigur. Und wenn jemand sein Leben lang, das erzählen Comedians gerne, wenn sie so ein bisschen Gegenwind hören, dann erzählen die das natürlich gerne, weil, ja, ich bin halt eine Persona, meine Güte, du schreist ja auch nicht ein Buch an, weil darin jemand was sagt. Dann so, ja, aber Comedy ist halt eben anders gelagert, Stand-up-Comedy, weil natürlich hier diese Trennung nicht so leicht vorzunehmen ist. Also es lebt ganz viel davon, dass ich Dieter Nuhr auf der Bühne sehe und es ist eben eine Person, da steht ein Körper auf der Bühne, eine Person mit ihrem Körper, ich sehe den und der erzählt mir was. Und diese Verschränkung ist halt, ich sage nicht, dass sie in Stand-up-Comedy nicht existiert und dass man nicht auch dort zwischen Werk und Autor trennen kann, aber die Trennung ist bei Stand-up-Comedy so schwer wie vielleicht nirgendwo sonst. Weil eben so, wie gesagt, die Kunstform möchte ja so tun, dass es so wirkt, als würde dir einer an der Bar was erzählen.
Ist das Fernsehen vielleicht gar nicht für Stand-up-Comedy gemacht?
Ha, gute Frage einfach. Also, und da kann man immer noch sagen, ich würde auch beim kleinen Comedy-Keller, da sind auch Sachen möglich, wo du sagst, wir sind jetzt hier 25 Leute unter uns, das ist so ein, da kann ich halt auch mal ein paar Sachen ausprobieren und muss nicht gleich Angst haben, dass mir das als Skandal um die Ohren gehauen wird. Wenn dann jemand mitfilmt und das dann, also das gibt's ja auch oft, diese Skandale, die Bootleg-Aufnahmen und so, dann ist es unschön und dann kann man sich schon rechtfertigen, aber da würde ich auch sagen so, ja, dann bist du halt mal über das Ziel hinausgeschossen. Aber irgendwie sich drauf zu verlegen, dass bei der erfolgreichsten deutschen Unterhaltungsshow, die so viele die so hohe Einschaltquoten hat wie nichts sonst, also nur im Ersten, davon rede ich, dass da was dann genommen wird, die Sendung, die ja selber mit ihren Snippets Werbung macht und so, also da müsste man sich schon ganz, also da muss man sich schon ziemlich verbiegen, um das so anzunehmen. Also das ist so, wir sagen immer, es gibt eine Trennung zwischen Werk und Autor, aber wenn jemand die ganze Zeit und über Jahre immer einen gewissen Stil bedient, gewisse Themen bedient, gewisse Ressentiments auch bedient, dann muss ich schon auch sagen, okay, vielleicht ist es so simpel, wie es aussieht und dieser Mensch ist tatsächlich selbst auch ein bisschen so. Es spielt ja keine Rolle für die Bewertung der Kunstform oder für die Bewertung des Effekts, den diese Art von Witz hat.
Der Mechanik des Witzes, also des Handwerks.
Ja, und wenn, weil es ist de facto so, dass halt einer, ob er nun selber so denkt, ob jetzt Dieter nur Gendern privat findet er vielleicht, also ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht findet er privat Gendern total wichtig. Oder findet er, ernährt er sich vegan? Könnte ja sein. Aber dann müsste ich auch immer noch sagen, wäre es mir nicht sonderlich sympathisch, dass jemand dann sein handwerkliches Vermögen einsetzt, um diese Art von bitterem Witz die ganze Zeit über Jahre den Leuten nahezubringen.
Aber da wird es geschmäcklerisch, ne? Weil sehr, sehr viele Menschen, also mehr Menschen als du und ich sind, lachen darüber.
Was meinst du mit, da wird es geschmäcklerisch?
Naja, in dem Moment, ich hatte eben gesagt, ist es ein Problem oder ist es mein Problem? Das ist jetzt dein Problem und mein Problem, was er da macht. Aber es ist nicht notwendigerweise ein Problem, oder? Weil er findet ein riesiges Publikum damit.
Ja, 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 das tut er. Und da ist eben Comedy als Vehikel schon auch immer ein bisschen anfällig, würde ich sagen, für autoritäre Inhalte. Klingt jetzt zu krass, aber das ist auch eins der Themen, das ich bei Setup Punchline oft behandle, dass halt Witze, die eigentlich nicht okay sind, das klingt jetzt zu moralisierend, aber einfach, es werden Witze gemacht. Du hast schon gesagt, klassistisch, es gibt frauenfeindliche Witze, rassistische Witze. Einer der größten Trends in Comedy weltweit seit einigen Jahren ist ja auch Transphobie. Und jetzt habe ich jemanden, der mir in dem Modus des Witzes einfach, ja, eben transphobe Sachen erzählt zum Beispiel.
Die längst geteilten Joke-Prämissen eigentlich hernimmt, um...
Die halt, ja genau, warum, wie kommt sowas überhaupt in ein Comedy-Set rein? Das wäre ja nicht möglich, wenn diese Gedanken nicht schon vorher irgendwie rumwabern würden. Das ist ja nichts, was irgendwie an den Rändern vielleicht mal vertreten wird, sondern das ist ja etwas, worauf sich große Teile der Gesellschaft auch einigen können. Oder wie sie sagen, ja, jetzt haben sie es aber wirklich mal ein bisschen zu weit getrieben, was der nur da sagt irgendwie mit den Toiletten. Ah, jetzt spinnen sie ja total. Also Comedy kann anarchisch sein, kann Widersprüche aufzeigen, kann den Scheinwerfer auf was richten, was irgendwie in der Gesellschaft falsch läuft oder merkwürdig auch, sei es nur merkwürdig ist oder so. Warum machen wir das eigentlich so? Warum machen wir dieses weirde Ding und so? Und dann kannst du auch einfach, Comedy kann dich Sachen, die du eigentlich kennst, in einem ganz neuen Licht und ganz neu sehen lassen, wo du sagst, stimmt, er hat total recht, das habe ich noch absolut nie so gesehen. Aber Comedy hat eben auch noch eine andere Fähigkeit, weil es ja immer diese affektive Reaktion, also nicht immer, aber wir würden ja immer sagen, Comedy ist gelungen, wenn dann jemand lacht. Und jetzt kann es aber 1000 verschiedene Gründe haben, warum die Leute lachen. Weil vielleicht hat den einen nur was gerade in der Nase gekitzelt, vielleicht ist der andere ein glühender Antisemit und freut sich gerade total, weil antisemitische Witze gemacht werden. Ein anderer fühlt sich auf irgendeine andere Weise vielleicht doch irgendwie abgeholt und so. Also es gibt da immer so eine... Genau, und dieses Lachen, am Ende steht einfach nur das Lachen. Und es wirkt so, als würden alle Leute zustimmen, weil das Lachen ist ja so eine biologische Reaktion deines Körpers. Das ist ja das Paradoxe. Du sitzt ja nicht im Saal und denkst dir, Moment mal, jetzt hier, ich habe hier so ein Häkchen gemacht.
Das ruft ja niemand, also eigentlich willst du Buh rufen, aber du machst es nicht.
Ja. Weil halt das Handwerk ja funktioniert. Die Leute wissen ja durchaus, was sie tun. Also du hast manchmal schon gelacht und dann schaltet sich, weil das im Bauch entsteht, und dann schaltet sich das Hirn zu und sagt, Moment mal, worüber haben wir denn da gerade eigentlich gelacht? Und das ist ein ungutes, und das kann ein sehr ungutes Gefühl sein einfach. Also dieses Lachen hebt halt so gewisse, kann so Prüfmechanismen, die dein Hirn vielleicht hätte, dass man sagt, Moment mal, also es gibt so gewisse Dinge, die finden wir doch eigentlich nicht okay. Also Frauenfeindlichkeit und sonstige und Rassismus, das muss wirklich nicht sein, das ist doch jetzt einfach eine Meinung, die wir teilen. Aber im Witz hast du plötzlich gelacht und dann gibt es ja halt immer die Überlegung, macht das Dinge vielleicht mehr sagbar, weil in der Comedy werden sie schon gesagt, gehe ich dann nach Hause. Also ich habe auch viele Studien zu dem Thema irgendwie gelesen und konsumiert und du kannst nie diesen direkten Zusammenhang. Jemand geht heim und schlägt dann irgendwie der ersten Person mit Migrationshintergrund auf die Nase. Das gibt's natürlich nicht so, aber es bearbeitet ein gewisses Diskursfeld über Jahre. Also guck dir an, wie heutzutage in der Regierung, was heute in der Asylpolitik in Deutschland einfach unhinterfragter Status quo ist und so. Und in Europa können sich alle drauf einigen. Ja, klar, wir sollten an den europäischen Grenzen Lager machen, wo wir einfach geflüchtete Menschen aufhalten, dass die nicht nach Deutschland kommen. Und jetzt denke mal an 2015, Also hätte das damals jemand gesagt, was es da für einen riesigen Aufschrei gegeben hätte?
Ich bilde mir ein, dass das tatsächlich auch Leute gesagt haben und es einen Aufschrei gegeben hat.
Genau,
beziehungsweise also Kopfschütteln, und man hat die überhaupt nicht für voll genommen, weil das, ja.
Also es hat
aber
sich
kann,
da...
Aber kann Comedy die Grenzen des Sagbaren verschieben? Hat Comedy diese Macht?
Ja, also das wäre das Allermindeste, was ich sage, welche Macht Comedy hat. Aber ich meine ja jetzt nur das Beispiel mit der Asylpolitik, dass wir sehen, es verschieben sich in Diskursen ja immer Dinge, immer Aufmerksamkeiten und so. Also das Overton-Window ist ja gerade unter Journalisten irgendwie so ein Ding, das halt, oder wie zum Beispiel AfD-Politiker operieren. Die sagen irgendwas, was gar nicht geht, und kriegen super Widerspruch. Und dadurch hat sich aber trotzdem, wenn sie dann etwas sagen, was ein ganz kleines bisschen weniger radikal ist und weniger rassistisch, dann wirkt es plötzlich normal. Und schon haben sich diese Grenzen eben dieses Fensters ein bisschen verschoben. Und insofern operiert ja Stand-up-Comedy von einem Menschen auf der Bühne ja fast analog dazu. Auch damit werden Äußerungen, man hat immer diesen Schutzschirm, diesen Deckmantel, dass man sagt, hey, sorry, ich erzähle hier nur Witze. Also wenn ihr das für voll nehmt, dann seid ihr wirklich selber schuld. Aber da steht ein Comedian und der vollführt erstmal eine Sprechhandlung, der sagt etwas. Und der sagt etwas, was gehört wird und wahrgenommen wird und per soziale Medien oder Streamingdienst in die ganze Welt hinaus übertragen wird. Das ist trotzdem in der Welt. Also einfach zu behaupten, die Leute, es gibt nicht diesen direkten Zusammenhang, dass du dann eben sagst, so, war bei Mario Barth, jetzt gehe ich nach Hause und unterdrücke meine Frau. Diesen direkten Zusammenhang herzustellen, das ist natürlich nicht möglich. Aber ja, es ist genauso wie im politischen Diskurs, der vergiftet wird, und da ist das analog, ob ich jetzt irgendeine ungehörige rassistische Aussage mache, um irgendwie als Politiker aufzustacheln, oder ob ich einen Witz mache, wo ich dann immer mich drauf zurückziehen kann. Ja, ist doch alles nicht so schlimm, ihr habt es ja nur falsch verstanden und so. Funny ist funny, ihr habt doch gelacht, dann passt doch alles. Ist doch nichts Schlimmes mit meiner Botschaft, weil ihr habt doch gelacht. Das sind solche Auffassungen, die man dann häufig auch irgendwie gerne hört von Comedians, die sowas tun zum Beispiel.
Comedians, sind die Comedians, soweit du sie betrachtest oder beobachtest oder sogar kennst, sind die sich dieser Verantwortung bewusst?
Manche ja, manche nein. Also das ist, es macht ja einen Unterschied, ob jemand jetzt irgendwie Anfänger ist oder sonst wie, das seit 3 Jahren macht, zum Open Mic und zur Mixed Show geht und irgendwie in Berlin vor 40 Leuten am Abend spielt. Das ist schon ein Unterschied. Oder ob jemand wie, also diese Plattform, die Dieter Nuhr hat, so eine Plattform zu haben, ein riesiges Megafon, das ist Macht einfach. Und wer mächtig ist, gehört kritisiert. Wenn jemand beim Open Mic ist, ist er trotzdem, weil er ein Mikrofon hat, gerade in dem Moment mächtiger als das Publikum, das da sitzt. Aber das ist jetzt nicht, also das ist so eine kleine, das macht
so wenig Leute, die taugen nicht mal als Multiplikatoren dann wahrscheinlich. Ne?
Das muss dann nicht sein, ja. Da reicht es dann vielleicht, da muss jetzt nicht irgendwie ein großer journalistischer Skandal draus gemacht werden. Da reicht es dann, wenn einer bei der Show sagt, so Entschuldigung, was soll das denn jetzt hier? Aber ja, manche sind sich dieser Verantwortung sehr bewusst und manche einfach nicht.
Wo du journalistisch sagst, warum machst du das alles eigentlich in einem Newsletter? Will der Qualitätsjournalismus keine Comedy-Kritik haben?
Das müsste ich jetzt einfach über die... Also ich habe das meiste von Setup Punchline nicht aus großer, stringenter, minutiöser Planung entstanden, sondern eher ist alles irgendwie zufällig passiert. Also überhaupt den Newsletter habe ich angefangen, weil ich so als freier Journalist, der ich ja war oder bin, immer rumgezogen bin und versucht habe, halt meine Texte zu verkaufen und eben in dieser Stand-up-Szene recherchiert habe und gesagt habe, guckt mal her, hier gibt es einfach eine Schicht an vielen, vielen jungen, motivierten Menschen in Deutschland, die absolute Nerds sind, die sich auf den Stand-up-Bühnen so den Comedy-Schliff holen. Und die dann ja in die Writers' Rooms gehen oder da irgendwie so die Theorie dann dort landen und unsere Fernseh- und Streaming- und Videounterhaltung von morgen machen. Das ist doch relevant. Guckt euch das mal an. Das ist mein Text, den ich mache. Und den habe ich aber einfach nicht verkauft gekriegt. Den wollte niemand haben. Das war in verschiedenen Zeitungen. mal was, waren wir schon relativ weit fortgeschritten, mal was irgendwie, ja, es wurde einfach nichts draus. Und irgendwann war ich dann so genervt, dass ich gesagt habe, jetzt stelle ich diesen Text einfach selbst ins Internet. Gibt es auch immer noch, findet man auf der Website auch den Link dazu. Und irgendwie, ja, mache ich jetzt damit weiter. Mir gefällt die Beschäftigung mit Comedy. Und dann habe ich das halt als Newsletter angefangen, weil, oh, frag mich nicht warum. Ich glaube, ich habe damals so, hatte ich so ein paar freie Jobs, wo ich auch Newsletter betreut habe. Und dann war das einfach kein weiter Weg mehr. Und dann war es damals gerade auch so, der Newsletter, das neue Ding, das so im Kommen war. Und irgendwie, genau, und dann habe ich die verschiedensten Dinge. Dann kam mal ein Podcast dazu, dann kam der Podcast wieder weg. Dann habe ich noch, und so ist das irgendwie immer, hat sich so rumgewabert, so eine amorphe Masse und ist halt zu dem geworden, was es heute ist. Zwischenzeitlich habe ich mich auch mal beraten lassen beim, gibt es doch in der Medienwelt häufig so Startup-Inkubatoren, wäre zu viel gesagt, aber irgendwie bei einem, gibt es ja oft so, na, wie heißt es denn, da gibt es doch irgendeinen fancy Begriff.
Windige Agenturen nenne ich die immer, aber.
Nee, das war nichts Windiges, das war irgendwie von der Landesanstalt für Medien Bayern oder weiß es nicht mehr genau. Habe mich auch mal beraten lassen, wie ich das Ganze zu einem, ja, journalistischen Startup weiterentwickeln könnte. Und das war aber äußerst frustrierend.
Ich wollte gerade fragen, hat es geklappt?
Das war, naja, you tell me. Genau. Nee, und das hat einfach, ich habe einfach den, genau, weil die mir natürlich halt die Tipps gegeben hatten. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich will jetzt nicht die Landesanstalt für Medien verunglimpfen. Vielleicht war es auch jemand anders. Aber ich bin da zu so einer Beratung und habe gesagt, ich habe das, mache ich jetzt gerade irgendwie anderthalb Jahre. Es wäre doch schön, wenn das mehr Leute finden würde. Heute weiß ich, es gibt für das, was ich mache, jetzt auch nicht unbegrenzt Publikum, weil es schon, du brauchst halt, die Leser sind halt irgendwie Comedy-Nerds. Ich entdecke immer mal wieder auch prominente Künstler und sehr prominente Comedians unter meinen Abonnenten, was halt irgendwie jetzt auch nicht mega viel sind, aber wir gehen so auf die 1000 zu. Und da sind auch Leute drin, wo ich mir denke, ach, guck mal an, also wenn du dann halt siehst, Holger.klein, so und so, wo ich mir denke, ja, das wird dann schon der sein oder die Comedian und so. Ist nett, dass ihr zu meinen Lesern gehört. Ob ihr dann den Newsletter lest, ist ja sowieso noch eine andere Frage.
Das kenne ich als Podcaster auch, ja. Ich weiß, wie viele Leute es runterladen, aber ich habe keine Ahnung, wer das alles hört.
Ja, genau. Und du musst halt schon irgendwie ein bisschen Comedy-Nerd sein. Und davon gibt es halt in Deutschland noch nicht so viel. Das wird jetzt nichts sein, was 100.000 Leute mal abonnieren. Aber bei ein paar Tausend sehe ich das schon und stell dir mal vor, oh, dann zahlt jeder noch irgendwie vielleicht einen Euro, jeder Dritte noch einen Euro, vielleicht klappt das ja mal so. Und um mich bei sowas beraten zu lassen, bin ich eben damals zu dem Inkubator und dann war halt irgendwie so dieses Ding. Ich habe halt, wie ich es jetzt erzählt habe, das war halt ein Flickenteppich oder so wie bei Janosch gibt es die Geschichte von Schmuddel baut das Wolkenhaus, wo halt immer das Haus gebaut wird, weil immer noch ein Zimmer und noch ein Zimmer rangebaut wird. Und natürlich entsteht ein Monstrum daraus, das einfach dann irgendwann nicht keine Statik hat und zusammenbricht. So in etwa fühl ich mich manchmal bei Setup Punchline. Und die bei dem Inkubator haben dann gesagt, so, ja, du machst viel zu viel. Also das, nee, konzentrier dich auf eine Sache, Podcast oder Newsletter, gib dem Ganzen 3 Monate und wenn er dann nicht durch die Decke gegangen ist, dann hörst du halt
einen Job.
Dann such dir wieder einen Job, dann lass es halt sein, weil dann gibt es ganz offensichtlich kein Publikum.
Ja.
Aus der Sicht des Inkubators, also ich war furchtbar angefressen, ich war furchtbar beleidigt. Ich habe so mir gedacht, so, ihr seid selber blöd, wie es gibt kein Publikum für das, aber ich mache das voll gerne und so. Aber die hatten natürlich recht. Natürlich hatten die recht. Wenn du ein Ding so zum Abheben bringen willst, dann musst du es so machen. Dann musst du schauen, monetarisiert es, skaliert es und so weiter. Und ich wusste aber, na, wenn ich es nicht zum Abheben bringe, ich mache das ja aber doch trotzdem gerne. Mir macht die Arbeit irgendwie so Freude. Also ich kriege auch viele Zuschriften immer und dann schreiben Leute, aber danke, dass du dich mal mit Vince Ebert beschäftigt hast, der auch irgendwie total reaktionäres pseudowissenschaftliches Kabarett macht. Das freut mich total. Also das gibt einem viel mehr Genugtuung und man sieht als jeder andere Artikel, den ich mal so als Auftragsarbeit geschrieben habe, weil mir das selber irgendwie am Herzen liegt. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, was mache ich, wenn es nicht abhebt, aber ich mache es trotzdem gerne. Das ist so irgendwie, wie wenn du in einer Beziehung bist und sagst, wenn wir es nicht schaffen, bis zu dem und dem Datum ein Haus zu bauen, dann sollten wir uns trennen. Aber vielleicht brauchen wir überhaupt kein Haus. Wir mögen uns doch, also wir verstehen uns. Warum sollte ich mich trennen? Und so ging es mir eben mit dem Newsletter und dann dachte ich mir so, ja komm, ich mache das gerne. Es kommen mit jeder Woche eine Handvoll Abonnenten dazu. Im Bildblog werde ich ganz gerne mal empfohlen, weil Lorenz Meyer, der diese Link-Empfehlungen dort macht, so ein Fan auch geworden ist. Das freut mich auch immer sehr und der schickt verlässlich Leute in meine Richtung. Also es kommen einfach so kontinuierlich Leute dazu, wo ich mir denke, ich schicke das jetzt auch nicht in den, und ich kriege so Reaktionen, wo ich mir denke, ich schicke das jetzt auch nicht in den Äther und keine Ahnung, was da noch passiert. Es macht mir Freude, es trägt sich absolut nicht selbst, aber who cares, ehrlich gesagt.
Wenn das alles Handwerk ist, du sagtest eben, man feilt an Worten, vielleicht sagt man statt 6 lieber 19, weil man mehr Silben braucht. Wie viel von dem, was ich da auf der Bühne an Gesprochenem sehe, ist überhaupt noch improvisiert oder wie viel davon ist tatsächlich minutiös geskriptet?
Das kommt jetzt drauf an, was für eine, was, also wie misst du das überhaupt?
Also sagt da jemand einen Text auf und das sehr, sehr gut oder meandriert da so jemand durch seine Gedanken und weiß nur, wo er ankommen will, was ja Improvisation wäre?
Also das macht jeder Comedian natürlich wieder anders. Also ich kenne welche, die notieren sich einen Text auf, also du workshopst das natürlich auf der Bühne, du testest die Sachen aus. Und ich kenne Leute, die schreiben einfach das sich dann einmal runter und haben dann ein langes Dokument, das sie mehr oder weniger auswendig lernen und dann versuchen sie es quasi so aufzuführen, dass es nicht auswendig gelernt klingt. Es gibt aber auch natürlich, je nach auch nach Erfahrungslevel, dann auch Leute, die halt, denen es dann schon reicht, dass sie sich 3 Substantive auf den Handrücken schreiben und dann wissen, also ich meine, im besten Fall, wenn du einige Jahre, wenn du den braunen Gürtel mindestens hast in Stand-Up-Comedy, dann hast du deine Witze zum Erbrechen so oft gespielt, dann weißt du, das Ding funktioniert immer, das jetzt nicht, hier baue ich mal, hier ordne ich die Show so und so an, dann weiß ich, dann reicht mir der Hinweis, Flugzeug auf meiner Hand und ich kann 7 Minuten 28 drüber sprechen, in einem kleineren Raum sind es vielleicht nur 6 Minuten 53 und so, also dazwischen spielt sich einfach alles ab.
Wenn du es bis zum Erbrechen geübt hast, das würde ja dann auch gleichzeitig bedeuten, dass jedes Lachen, das du auf der Bühne, also wenn, ne, es ist ja oft, dass Comedians anscheinend oder scheinbar, je nachdem, über ihre eigenen Witze situativ lachen müssen auch mal. Ist das dann auch in der Regel inszeniert?
Kann es sein. Kann es sein natürlich. Also wenn du mal, also mach dir mal den Spaß, nimm dir einfach bei YouTube und einen Witz, den du gut findest von irgendeinem Künstler und schau, ob du halt noch ein anderes Video findest, wo er dasselbe Bit und denselben Witz erzählt und guck, stell dir das mal nebeneinander und guckst dir an. Und zum Beispiel, wo dann gelacht wird. Und dann siehst du schon sehr schnell eigentlich so, aha, das streut der ja immer ein. Also ich hatte mal, ich war früher super krasser Helge Schneider-Fan. Ja. Finde ihn auch immer noch gut, aber ich war damals wirklich.
Aber das ist ja nur wirklich keine, also das ist ja mit dem, was wir gerade besprochen haben, so gut wie nichts zu tun. Der Typ stellt sich auf die Bühne, sagt Aufschnitt und alle lachen sich kaputt, inklusive meiner selbst. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum das so ist.
Ich komme gleich dazu.
Okay.
Ich war super harter Helge Schneider-Fan und war auch sehr viel auf Konzerten von ihm. Und bei meinem zweiten Besuch von einem Live-Konzert von Helge Schneider war ich plötzlich so, ja, Moment mal, das habe ich doch schon gehört. Die Nummer habe ich doch einfach schon gehört. Das habe ich 1:1, gab es das schon? Und wie, der erzählt nicht einfach Quatsch, der ihm gerade ins Gedächtnis kommt. Tut er natürlich auch, tut er wahrscheinlich mehr als die meisten Künstler auf der Bühne. Aber lass das mal, es ist bemerkenswert weniger, als ich mir gedacht hätte. Und ich habe jetzt keine quantitative Analyse gemacht, irgendwie, das wäre mal interessanter Forschungsauftrag, Helge Schneider-Shows zu vergleichen, über eine Tour hinweg. Aber da gibt es sicher einen Grundstock, also überhaupt schon mal die ganzen Songs, dass der dann zwischen zwei Sachen vielleicht mal schnell eine spontane, lustige Sache einwirft oder vielleicht wirklich dann mal einen 6-, 7-, 8-minütiges Sequenz hat, wo er wirklich gerade was improvisiert. Das mag ja sein, aber mehr als die Hälfte ist bestimmt trotzdem fix, mehr oder weniger. Und bewegt sich halt so rum und da ist er halt dann auch einfach Profi. Und Helge Schneider ist ja irgendwie dann nochmal, der funktioniert ja irgendwie nach eigenen Regeln. Der ist ja, finde ich, als Comedian eher so eher der Jazzmusiker unter den Comedians. Ja. Also so der
Free Jazz, das ist
der spielt eher mit Worten wie ein Free Jazzer mit Tönen, so eher. Das ist halt eine andere Spielart, aber warum? Das ist ja genauso valide. Und dann gibt es ja natürlich das, ach ja, noch so ein Trend aus den vergangenen Jahren, dass ja improvisiert wird und viele Comedians auf Tour gehen, um dort einfach nur Publikumsgespräche zu führen. Also viele machen das. Shahak Shapira macht das, Ozan Yaran, und da gibt es ja noch einige. Also man muss einfach nur noch, Crowdwork ist das, wie das ja genannt wird. Du arbeitest quasi mit deiner Crowd, mit deinem Publikum, oder du bearbeitest dein Publikum. Das kennt man ja, weil wenn man mal auf so einer Show war, dann sagt einer, oh, wer ist heute, wer hatte den längsten die Anreise hierher und so. Man kennt das, das ist die grundständigste Variante. Aber es gibt auch Comedians, die das zur Kunstform selbst erhoben haben und dann eben eine ganze Show einfach nur mit Publikumsgesprächen bestreiten, quatschen. Und viele Comedians ärgern sich schon wieder dadurch, weil du hast dann halt immer Material, was du auf den sozialen Medien posten kannst, und du verbrennst nicht dein rund gespieltes lange Witze. Und das hat auch über Jahre wieder zu krass überhand genommen, dass viele einfach auf Instagram findest du nur noch Crowd zum Erbrechen Crowdwork-Videos, und dann ist halt so, und ihr zwei, seid ihr zusammen? Oh, jetzt ist sie aber weggerückt und da wird er aber rot. Also man kennt dieses Gerede, und in den meisten Fällen ist es einfach nur nervig. Und also da war ich auch so, bei Till Reiners ist auch ein Comedian, den ich sehr schätze, aber bei einer Live-Show von ihm, die war halt einfach 45 Minuten länger, als sie hätte sein müssen, weil er sie halt mit Crowdwork, auf das er sich gut versteht, aber halt ein bisschen zu viel Crowdwork, was dann für mich einfach irgendwie, ah ja, und der fünfte Münchenwitz, und in München fahren alle Mercedes und irgendwie fette BMW-SUVs. Ach, also, was dann auf YouTube davon gelandet ist, war plötzlich zusammengeschnitten und nur eine Stunde. Aber er hat halt trotzdem, man kann es auch anders sehen, er hat dem Publikum was geschenkt, was nur dieses damalige Münchner Publikum gekriegt hat. Niemand sonst hat das gekriegt. Also das ist immer so, das Crowdwork ist so ein zweischneidiges Schwert. Es kann billig sein und irgendwie nervig, aber es kann ja auch irgendwie, es kann auch einen Moment schaffen, der sich nie wiederholen lässt. Und dafür hat eben, das kann in Stand-Up eben passieren.
Wenn du sagst, Crowdwork ist gerade inflationär, was kommt danach? Also was ist der nächste Trend? Siehst du da schon was?
Oh, was ich
also was muss ich machen, um nochmal groß rauszukommen? Das ist ja
es ist immer dasselbe Muster. Ich kann dir nie sagen, was zum Erfolg führt, aber ich kann immer sagen, was falsch war, wenn was zum Misserfolg geführt hat. Genauso wie man nicht sagen kann, was einen Witz final lustig macht. Es gibt da einfach keine Formel. Was ich jetzt zuletzt gesehen habe, oder meinst du so Instagram-Trends? Die Leute kommen wieder zu normalen Fotokacheln zurück, zu kleinen Bildergeschichten. Habe ich jetzt manchmal gesehen, dass Comedians so fast schon meme-mäßig Witze in drei Bildern erzählen, wo du dann auf Instagram Cartoons. Weiter... Ja, gewisserweise. So mit, ja, Setup, oder du hast halt so quasi These, Antithese, Synthese, drei Bilder, oder du hast halt zwei Folien für das Setup und eine Folie für die Punchline und so. Mhm. Und dann haben die halt auf dem Bild auch nochmal so eine, haben sie entsprechende Gesichtsausdrücke. Also das wäre so ein Trend, der mir vor kurzem jetzt öfter mal unterkam oder so. Aber was kommt als nächstes? Das ist einfach das unglaublich schwierig zu beantworten. Was immer funktionieren wird, ist jemand erzählt was auf einer Bühne mit einem Mikrofon. Das gibt es irgendwie in allen Kulturen dieser Erde, dass sich das irgendwie auf die eine oder andere Weise entwickelt hat. Sei es jetzt einer beim Poetry Slam in Deutschland, sei es jetzt einer in den 50er Jahren in den USA, in San Francisco, Lenny Bruce und so weiter. Irgendwie hören wir gerne zu und wir wollen uns gerne in andere Leute, in andere Hirne hineinversetzen lassen und wollen originelle Gedanken hören. Das ist etwas, was sich irgendwie nie ändern wird. Und darum hat sich darum auch so ein riesiges Handwerk und so eine Philosophie entwickelt. Und das wird immer funktionieren. Es wird immer Leute geben, die interessante Gedanken haben und diese interessanten Gedanken lustig darbieten. Das kann auch vermutlich keine KI ersetzen, aber reden wir nochmal in 3 Jahren. Und das ist so eine Sache, so eine kulturelle Konstante, so eine simple, es braucht ein Publikum, ein Mikro und hier, jetzt rede los, geh da hoch, stell dich in den Scheinwerfer. Es ist so simpel und trotzdem so unglaublich komplex, und deswegen ist das so eine Sache, man muss Comedy ernst nehmen. Das wäre meine Devise immer, sie hat es verdient und auch wir haben es verdient.
Bernhard Hiergeist, vielen Dank.
Danke dir für die Einladung.
Wer redet, ist nicht tot.